Kaffee in seiner besten Form mit der neuen Cubo One Kapselmaschine von Tchibo. In jeder Cubo-Kapsel steckt Spitzenkaffee aus besonderen Anbaugebieten. Für Espresso, Kaffeecrema oder Kaffeegrande auf Knopfdruck. Die neue Cubo One überzeugt mit Premium-Design, kompakter Größe und kleinem Einstiegspreis ab 29 Euro. Dank innovativer Press-Brew-Technologie wird jede Tasse besonders aromatisch mit samtiger Crema. Entdecke jetzt die Cubo-Kapselmaschinen in deiner Tchibo-Filiale und auf tchibo.de.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Sehr gut?
Wieso Steuer ist sehr gut? Das sagen ganz viele.
Cool, wer sagt das?
Stiftung Warentest, Computerbild, Focus Money, Chip, Finanztipp, such dir was aus.
Mega, aber das ist doch bestimmt kompliziert.
Nö, einfach Foto von der Lohnsteuerbescheinigung machen und fertig.
Klingt sehr gut.
Ist sehr gut. Hol dir dein Geld zurück mit Wieso Steuer.
Wenn du als deutscher Spieler den Sprung nach Amerika schaffst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Immo Oosterkamp irgendwann mal an deinem Telefon war. 3 Jahre nach seinem ersten Auftritt bei uns ist der Gridiron Imports Man zurück. Mit Updates, Einsichten und einem neuen Projekt 360 DSR. Eine verifizierte Datenbank, die den europäischen Footballmarkt direkt mit College Coaches in den USA verbindet. Wir sprechen über den Draft 2026, das Transferportal, warum Deutschland inzwischen über 50 D1-Spieler stellt und welcher Deutsche 2027 in der NFL ankommen könnte. Das alles jetzt bei Footballschland. Kurz vorher noch ein Wort zu unserem Partner pCloud. Genau wie wir brauchen viele von euch einen Ort, an dem ihr eure Daten, eure Fotos, eure Familienerinnerungen sicher ablegen könnt. Genau dafür gibt es pCloud Family. Den Cloud-Speicher aus der Schweiz. Für bis zu 5 Personen, also die ganze Familie, mit eigenen Accounts, eigenem Speicher pro jeweiligen Nutzer. Und jetzt wird es gerade richtig spannend. Vom 11. bis zum 24. Mai, also von heute bzw. gestern bis zum 24. Mai, gibt es im Aktionszeitraum bis zu 65% Rabatt. Und pCloud Encryption, Verschlüsselung mit Zero Knowledge ist gratis mit am Start. 2 Terabyte kosten dann 449 Euro, 5 Terabyte 599 Euro als Einmalzahlung und Lifetime-Speicher. Eure Daten, euer Schlüssel, eure Kontrolle, alles das für diese einmalige Nutzungsgebühr sozusagen und den vollen Zugriff auf den Speicher. Den Link findet ihr hier bei uns in den Shownotes. pCloud nutzen wir jetzt mittlerweile seit vielen, vielen Monaten und sind außerordentlich zufrieden, muss ich sagen. pCloud, das ist ein Schweizer Unternehmen, Sicherheit für eure Daten, alles DSGVO-konform und so weiter und so fort. Insofern schaut einfach mal rein, wenn ihr auf der Suche nach einem Cloud-Speicher-Anbieter seid, ist das auf jeden Fall die richtige Wahl. Ansonsten, jetzt geht's ab mit Immo Oosterkamp.
Footballschland. American Football made in Germany.
Ja, liebe Footballfreundinnen und Footballfreunde, es ist wieder soweit. Wir haben eine neue Footballschland-Podcast-Folge. Ja, wenn ihr die jetzt hört, haben wir die im Kasten. Aber wir haben einen ganz besonderen Gast, weil der Immo, der heute bei uns im virtuellen Podcast-Studio ist, war quasi einer der ersten Gäste seinerzeit in unserem gemütlichen Podcast-Wohnzimmer. Hallo Immo, schön, dass du da bist.
Moin, grüß dich und grüß euch da draußen. Ja, freut mich hier zu sein.
Ich freue mich sehr, dass wir irgendwie mal wieder zusammengefunden haben. Wir haben gerade schon so ein bisschen im kurzen Vorgespräch geflaxt. Man hat sich irgendwie, man ist irgendwie laufend im Kontakt. Aber es ist tatsächlich ja fast auf den Tag genau 3 Jahre her, wo wir die Podcast-Folge damals aufgenommen haben. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles in eine Folge unterkriegen wollen, was in der Zwischenzeit in deinem Football-Leben irgendwie passiert sein muss. Aber gucken wir mal, wo uns das Ganze irgendwie hinführt. Ich habe ja schon gesehen und ich verfolge ja dein Profil in den sozialen Medien sehr intensiv. Da steht eine Menge an. Ich glaube auch wirklich kurz vor Launch sozusagen. Da kannst du gleich bestimmt ein bisschen was zu erzählen zu deinen laufenden Projekten. Aber wenn ich schon so einen Recruiting-Profi hier im Studio habe, dann will ich in dieser Zeit natürlich nicht die Chance vergehen lassen, vielleicht mal einmal ganz kurz über den Draft zu sprechen, wenn ich dich damit spontan überfallen darf.
Ja,
was sagst du? Den einen oder anderen habe ich mir sagen lassen, der dürfte auch irgendwann mal ja wahrscheinlich an deinem Telefon gewesen sein, oder?
Ja, genau, das stimmt. Also es sind auf jeden Fall einige Jungs dabei, die jetzt entweder gedraftet wurden oder jetzt auch in die CFL gedraftet wurden oder auch NFL Undrafted Free Agent Verträge bekommen haben, so kurz nach dem Draft. Hat mich schon sehr glücklich gemacht. Also ich bin rundum zufrieden. Ich bin da wirklich auch an so einem Punkt, wo ich sagen würde, okay, das ist genau das, was ich vor 10 Jahren den Leuten eigentlich schon versucht habe zu erzählen. Wenn wir eine Pipeline etablieren, wenn wir Spieler rüberkriegen, dann werden wir in einem gewissen Zeitraum, dann werden wir irgendwann nach 5 Jahren, wo wir diese Leute rübergebracht haben, eventuell endlich sehen, wo sie ankommen oder beziehungsweise bei einem Malen. Das ist ja auch eine Journey von 4 Jahre Highschool, ich glaube 4 Jahre College ungefähr oder 3 ja. Jahre College.
Ja.
Und dann sind wir irgendwann da bei diesen 7, 8 Jahren, wo es jetzt soweit ist von, okay, Top-Spieler gefunden und jetzt ist er in der NFL. Und das macht mich einfach mega happy, das zu sehen, ne, dass die Früchte dieser Arbeit, ja, ne, dass diese Arbeit Früchte trägt und dass das jetzt so ein bisschen die Ernte da ist, um das symbolisch zu beenden. Ja, es ist einfach schön. Also hat mich sehr gefreut. Ich war positiv überrascht, dass Malen in der zweiten Runde ging. Ich habe persönlich so 4. Runde gehofft, aber auch ansonsten andere Spieler. Also ein Saidu Traore wurde getraftet, das ist ein Engländer.
Ja.
Dann Max van der Berg aus Südafrika ursprünglich. Ne, dann haben viele weitere Leute noch undrafted Free Agent Verträge bekommen. Wäre jetzt zu lange alle aufzulisten, aber ist schon ordentlich was dabei. Oder selbst Minicamp-Invites, ne, wie ein Felix Lepper. Das ist schon, ja, das ist einfach riesig. Also das war eine Riesenfreude, den Draft mitzubekommen.
Wie sehr ist das für dich? Also du hast jetzt gerade gesagt, natürlich freut einen das irgendwie, wenn man die Jungs, bei Marlin ist es jetzt von vorne bis hinten durchgekaut worden, der irgendwie mit 15 rübergegangen ist an unsere Lieblings-Highschool, an Raven Gap. Wo für uns halt eben auch alles irgendwie angefangen hat mit dem Podcast. Ist das für dich eigentlich dann auch so, ist das Abschluss, wenn die Jungs das dann tatsächlich geschafft haben, in der NFL unterzukommen oder in der CFL unterzukommen? Oder seid ihr da noch weiter danach, ich sag mal, irgendwo in irgendeiner Form mit im Boot, in irgendeiner, weiß ich nicht, beratender Funktion oder sonst irgendwas?
Ja und nein. Also irgendwo ist es schon abgeschlossen, schon, sag ich mal, nach der Highschool, wenn man den Spieler ans College gebracht hat, ne, dann ist, sag ich mal, so ein erster Etappensieg schon drin. Dann, wenn es um die NFL geht, muss man natürlich einfach gucken, okay, will er das nicht? Man ist natürlich trotzdem, ja, mit den Spielern immer im Austausch, selbst wenn sie in die NFL kommen. Allerbestes Beispiel da, glaube ich, so Gridiron Import Seite, weil es einfach sehr aktiv ist, Kilian Zierer, aufgrund dessen, dass ja sein Bruder Wilson jetzt auch ans College gegangen ist. Dann hast du natürlich nochmal doppelt Kontakt, aber du hast auch so einfach ja immer wieder Kontakt. Es kann dann auch mal sein, dass es sogar passiert, dass man einem Spieler einen Agenten vorstellt. Also es ist auch schon bei 2, 3 Jungs passiert, ne, weil man einfach dann von dem Spieler auch vielleicht gesagt bekommt, hey, ich suche jemanden Qualifiziertes, hast du da nicht vielleicht einen Rat? Und dann guckt man, okay, ich kenne hier 2, 3 Leute aus der Branche, ich connecte den Jungen einfach mal. Also das passiert schon, aber man geht halt nicht, man geht nicht in dieses NFL-Agenten-Business jetzt dann danach rein. So, ne? Das war ja auch nie unser Ziel. Nie der Fahrt, sondern ne, ermöglicht den Leuten erstmal diesen ersten Schritt. Und weil niemand garantiert ja auch NFL. Ja, das ist schon alles, ne, man ist trotzdem in Kontakt. Also die Jungs wissen ja auch, Gott sei Dank, wo sie herkommen. Ja. Also dafür bin ich ja auch immer sehr, sehr dankbar bei den ganzen Spielern, die es bisher den Sprung geschafft haben, dass sie nicht ihre Wurzeln vergessen haben. Und ja, die bleiben in Kontakt, weil ja auch viele selber sagen so, okay, ich sehe das, vielleicht kann ich mich dann jetzt, wo ich in der NFL bin und auch ein bisschen etabliert habe, ja, zurück zu Hause einbringen, ne? Und dann ist direkt auch wieder der Kontakt zurück. Okay, wer kann mir jetzt helfen, da dann auch in Deutschland wieder Kontakte und Fuß zu fassen, nachdem man vielleicht 5 Jahre nur in den USA und da auch in seiner Bubble gelebt hat?
Du hast ja gerade gesagt, also es gibt ja nicht die Garantie. Das wäre noch schöner, wenn ihr eine Garantie geben könntet, NFL-Spieler auszubilden, zu rekrutieren, wie auch immer. Es gibt halt nun mal auch den, ja, ich nenne es jetzt mal den bitteren Weg zurück. Ja. Seid ihr an der Stelle ich sag mal, auch da, um gegebenenfalls jemandem zu sagen, so, oder wenn er es eben nicht geschafft hat, vielleicht nochmal in Europa-Perspektiven aufzumachen. Also keine Ahnung, ob es jetzt auf Football-Ebene ist oder vielleicht auch in einer Nicht-Football-Ebene, weil jemand nach dem College sagt, hier, das war's für mich. Ich will einfach auch gar nicht mehr weitermachen oder so.
Ja. Nee, das gibt's ja natürlich auch, ne? Und also sagen wir mal, wenn sie jetzt auch wirklich sagen, so, ich will gar nicht weitermachen, ich will jetzt nicht hier ne, irgendwie die Football-Route, Coaching-Route, sonst wie, selbst dann kann es ja sein, dass man noch den Kontakt weiterhin mit dem Spieler hat. Ja. Also muss natürlich immer Seite der Person gewünscht sein.
Ja.
Aber da kann es dann natürlich auch sein, dass man mal sagt, hier, guck mal auf die Empfehlung und, oder ne, helf nochmal mit deinem Schulnetzwerk. Also so ist jetzt nicht. Aber insbesondere Football-Seite, ja, also wenn es die Leute wollen und wenn sie da ein bisschen Hilfe brauchen, so, dann machen wir das, dann gucken wir auch, okay, können wir mit denen in Kontakt sein, ne? Also wir haben ja jetzt auch inzwischen von unseren Leuten, die man in die USA geschickt hat oder auch Leute, die ich auf ihrem Weg begleitet habe. Also gibt ja auch Jungs, die dann wirklich jetzt zurück sind in Deutschland oder die dann mal einen Outreach machen und fragen, hey, ne, hast du vielleicht einen Kontakt von einem, sagen wir mal, also in der damaligen Situation ELF-Team, jetzt wäre es ja EFA, AFLE oder auch von einem GFL-Team, dass sie sagen, hey, ich will nochmal in der heimischen Liga zocken. Kannst du mir helfen, mich da vielleicht mit einem Team zu connecten? Das passiert auch. Oder dass man auch mal selber einem Team sagt, hier, guck mal, der kommt jetzt zurück. Schau mal, ob das einer für euch ist. Kontaktiert den mal, der ist noch offen zu spielen. Ja, oder auch wirklich, wenn sie sagen, okay, wir wollen jetzt in den Football-Coaching-Weg rein. Auch da gab's schon Hilfe. Ne? Also es gibt immer Fälle von, hat man geholfen, aber es gibt auch Jungs, die sagen, entweder ich gehe meinen eigenen Weg und. Also von bis zu.
Was ist mit... ist nicht eigentlich auch der Recruiting-Weg eine Option für die Jungs? Also die alle schon, die diesen ganzen Weg irgendwie schon hinter sich gebracht haben, irgendwie zu sagen, Mensch, das sind vielleicht auch gute Dudes, die irgendwie auf dem Weg irgendwie mithelfen können, in gleich welcher Organisation oder auf welchem Level und Niveau das irgendwie sein könnte, weil die bringen ja eigene Erfahrung letzten Endes auch mit.
Genau, also das passiert auch, ne? Sei es, dass jetzt Spieler irgendwie bei den Camps helfen. Also wir hatten zum Beispiel Konstantin Spörk, hatten wir jetzt im Coaching, ja. bei einigen der Camps in Deutschland. War zum Beispiel zuletzt jetzt in Hannover dabei. Und das ist dann eine coole Sache, wenn wir die Jungs zu dem Zeitraum in Deutschland haben, die sagen, hey, wollen wir machen, ne? Bisschen so Erfahrungen sammeln, zurückgeben, den Leuten auch einen Talk zu geben, dann den Spielern vor Ort, aber es geht auch natürlich in weitere Kapazitäten. Also auch ein Lenny Kühler zum Beispiel einiges an Support-Sachen für uns gemacht, bevor er jetzt seinen Coaching-Job bei den Munich Ravens bekommen hat. Also auch ein Alumni von Critter and Imports. Und ja, das ist schon immer eine Sache. Aber ich sag mal, also es gab bisher ganz wenige, die wirklich gesagt haben, ich gehe dann ins Recruiting. Also gefühlt niemanden. Und wenn es auch immer die Sache beim Recruiting, darf man nicht vergessen. Also das ist ja alles bisher wirklich ein Business, was kein Geld verdient. Ne? Und ich glaube, das ist auch immer eine reale Sache so, die Leute auch verstehen dann, also man redet da ja auch ganz offen damit mit den Leuten drüber, weil wenn du Geld verdienen willst, dann ist das nicht der Weg jetzt, ne? Und das ist dann auch, wenn du vom College zurückkommst und dann bist du vielleicht schon 25, 24 so, dann guckst du auch, okay, ich habe jetzt die ganze Zeit nichts verdient, ich muss in die Arbeitswelt, ich muss ins Arbeitsleben und dann noch die Freizeit zusätzlich noch dann zu committen zum Recruiting und. Ja, das ist schon tough und deswegen glaube ich, ist das einfach nicht der gängige Weg. Also es wird es bestimmt noch geben, aber
über Geld verdienen können wir vielleicht später nochmal reden. Stichwort auch NIL und so weiter und so fort, wo ich ja weiß, dass du eben auch absoluter Experte letzten Endes bist. Nochmal abschließend zum Draft. Wir hatten jetzt, du hast ja gerade, für dich ist ja der Scope nochmal ein bisschen größer, weil du ja auch Jungs am Start hast, die eben nicht irgendwie einen deutschen Pass mit sich tragen. Trotz alledem, um auf die Deutschen da nochmal uns so zu fokussieren, 7 Deutsche, die jetzt letzten Endes im Draft Draft-eligible gewesen sind. Nicht alles Gridiron-Jungs, spielt aber auch gar keine Rolle. Ist das der Anfang von etwas, was immer größer wird? Oder ist das jetzt eine Spitze gewesen, die wir gesehen haben?
Das ist schwer. Also ich glaube, da werden noch einige Younger kommen. Man wird noch mal eine Dip sehen. Also man wird so, sage ich mal, in Also ich glaube, die Zahlen werden halbwegs konstant bleiben bei deutschen Spielern. Wir haben starke International Classes, wenn man das auch sieht, die Zahlen sind ja immens gestiegen in den 10 Jahren. Also wir reden von einer Statistik, vor 10 Jahren waren das 20, 30 Spieler mit einem internationalen Background, die College Football gespielt haben. Jetzt reden wir auf alle Levels verteilt von über 450 Spielern inzwischen. Bei den Internationals, wir reden bei den Deutschen, hat sich das auch riesig vergrößert. Also wo ich vor 10 Jahren geguckt habe, da weiß ich, da hat ein Lukas Kolter gespielt, da hat ein Fabian Höller gespielt bei UMass und dann wurde es auch schon knapp. Also wo ich Jugendspieler war, da war das gerade Björn Werner, Marc Enzocha und Kasim Edabali, so die wirklich die Speerspitze waren und dann waren da vielleicht noch 4, 5 weitere Deutsche. Und das ist halt jetzt gar nicht mehr damit zu vergleichen. Also wir haben über 40 Deutsche, glaube ich, inzwischen alleine in der D1, plus Österreicher, plus Schweizer, was dabei ist und das sind einfach, also die Zahlen sind viel, viel größer und damit sind natürlich die Wahrscheinlichkeiten viel, viel größer, aber am Ende des Tages ist es ja auch eine Performance-Sache. Also keiner garantiert, welcher Deutscher performt jetzt so krass, dass er wie Malen die Statistiken auch hat, in der zweiten Runde zu gehen und auch wirklich als Zweit- bis Viertrunder projected zu werden. Das kommt natürlich dazu, aber ich glaube, wir haben zumindest konstante Zahlen an den Leuten, die für den Draft declaren. Da wird es dann in 2, 3 Jahren, glaube ich, nochmal einen kleinen Einbruch geben, weil wir dann diesen Covid-Jahrgang kriegen von den Highschool-Spielern.
Ja.
Das wird dann nochmal, aber glaube ich, auch nur ein kleines bisschen runtergehen. Und ansonsten wird das, glaube ich, von den Zahlen jetzt ein bisschen even bleiben, bis man ein neues Maß und eine neue Welle an Placements erreicht hat. Weil ja auch nichtsdestotrotz sich auch die ganze Highschool-Recruiting Welt sowie College Recruiting hat sich ja alles durch NIL verändert und halt diese ganzen, ich sag mal, Pre-Covid Placement Generation, die sieht man jetzt alle gerade.
Ja. Wer das wissen oder mehr dazu wissen möchte, der verfolgt natürlich am besten unseren Kanal und kann sich die Jungs hier im Podcast anhören und ein bisschen kennenlernen, die sich gerade auf den Weg machen oder halt eben schon länger auf dem Weg sind. Du hast gerade gesagt, sind über 50 D1-College-Spieler aus Deutschland gewesen oder mit deutschen Wurzeln gewesen. In diesem Jahr 2026, ja, wird die genaue Zahl nicht, werden es auf jeden Fall irgendwie über 60 sein, also nochmal eine kleine Steigerung. Wer im nächsten Jahr am Draft teilnimmt, das ist heute noch so ein bisschen Glaskugel lesen.
Ja, ich sag mal einen Namen, Alexander Honig. Also
aber
den
genau,
garantiere ich euch.
Das ist witzig, denn ich wollte gerade tatsächlich Alex Honig mit ins Gespräch bringen. Der hätte ja auch dieses Jahr schon, wäre dieses Jahr ja auch schon Draft eligible gewesen, hat sich dazu entschieden, nochmal zu transfern, nochmal ein College-Jahr dran zu hängen. Schlaue Entscheidung an der Stelle.
Ja, ich glaube schon. Also das ist, ich habe das ja so ein bisschen alles mitbekommen. Ich kenne ja auch Alex. Und das ist eine Sache auch, glaube ich, vom Draftstock am Ende. Ne, du kannst jetzt nochmal ein richtig gutes College-Jahr machen, an einer besseren Schule, in dem Sinne auch einen besseren Spot und einem besseren System. Also bei UConn war ja der Blocking-Tidend. Die haben ein 2-Tidend-System gespielt. Und das ist für den halt eine große Möglichkeit. So, der war jetzt bei den Draft-Projections irgendwo zwischen 7. Runde und Undrafted Free Agent in den meisten Mocks. Und du kannst dich halt natürlich jetzt entscheiden, okay, riskiere ich einfach die Chance, dass ich nochmal in einem Jahr so ballen kann, dass ich einfach bessere Statistiken habe als jetzt in meinem letzten Jahr. Und das war am Ende Alex seine Entscheidung, dass er gesagt hat, okay, dann kann ich nochmal mehr für mich rausholen und vielleicht erhöht das meinen Draft-Stock. Und das ist der Versuch. Noch Western ist ein Programm, da geht's nach vorne. Und der hat ja bei UConn gute Jahre gemacht. Und mit dem Head-Coach-Wechsel ist die Entscheidung auch, glaube ich, deutlich leichter gefallen, also die bei UConn halt stattgefunden hatte. Ne? Und dementsprechend, ja, der wird es einfach nochmal probieren und dann müssen wir einfach gucken, was nächstes Jahr ist. Ne? Man kann ja nicht in die Wundertüte schauen, er muss fit bleiben, kann ja auch alles passieren, ne? Will natürlich keiner hoffen, aber wer weiß. Und wenn er gut spielt oder alleine schon, wenn er die Nummern hat, die er bei UConn hat, jetzt nochmal bei einem Northwestern, dann ist zumindest eine 7. Runde eher dann zementiert als irgendwo wackelig zwischen 7. Runde und Undrafted Free Agent.
Wie viel Risiko ist auch dabei? Also du hast gerade schon gesagt, du weißt nie, was passiert. Ich will es um Gottes Willen nicht beschreien, aber du kannst dich natürlich auch, weiß ich nicht, verletzen oder vielleicht auch einfach einen schweren Stand in deinem Coaching-Staff haben. War es das dann, ich sag mal, mit 7. Runden Projection oder also wie viel oder wie sehr entscheidend ist dann tatsächlich dieses
dieses letzte Jahr nochmal tatsächlich abzuliefern.
Ja, also allgemein, ne, wenn du nicht spielst, bist du am Arsch. Es ist leider einfach so, ich sag mal, trauriges Beispiel dafür ist ja Marc Petri. Seine Senior Season, die er verletzungsbedingt nicht spielen konnte, hätte er gespielt, wäre wahrscheinlich irgendwo wirklich auch in der NFL-Debatte mit drin.
Ja.
Und das ist genauso bei Alex, ne? Am Ende des Tages, du musst einfach Glück haben. So, du musst einfach dafür beten, dass du heile bleibst und auch alles dafür tun, was du kannst. Und ja, ne? Und dann musst du natürlich gucken, Spielzeit und so, aber da steckt man nicht drin. Also das ist einfach so, der Zufall entscheidet wirklich. Das ist wie Aprilwetter, ob du gesund bleibst oder nicht. Also, was willst du machen, ne?
Ich will ja nicht von tagaktuellen Beispielen reden, aber man kann auch beim Fußballspielen gegen den Zaun treten, ne?
Richtig. Ja, ich wollte es nicht erwähnen, aber genau, man kann auch, also so wie es mir zum Beispiel passiert ist, ich habe mir am rechten Fuß den Mittelzeh gebrochen und das beim Fußballspielen passiert. Also dementsprechend, ne, du weißt nie, wann, also kann ja auch wirklich so dumme Sachen wie bei mir jetzt einfach passieren.
Aber nimm's mir bitte nicht übel. Deine Verletzung können wir ein bisschen besser verkraften als eine von Alex Honig vielleicht oder seinen Mitstreitern. Also das muss ja jetzt, das müssen wir auf deinem Rücken verletzungsbedingt sozusagen austragen. Du wirst das schultern können. Ich bin mir da relativ sicher.
Ja, ich gehe da eisenhart in die Reha. Ja.
auf jeden Fall. Jetzt sind wir eigentlich auch schon genau mittendrin in dem Thema, was du ja letzten Endes tagtäglich irgendwie begleitest. Und jetzt frage ich mal fast so, als hätten wir es abgesprochen, dass das eine Überleitung sein könnte. Aber wie behalte ich denn da den Überblick in dieser ganzen Recruiting-Situation als Coach hier in Deutschland, als Spieler hier in Deutschland und vor allem auch drüben in den USA? Also warum sollte ich überhaupt hier nach Europa gucken?
Ja, das ist immer eine interessante Frage. Also ich sag mal, fangen wir mal an bei, warum sollte ich überhaupt auf Europa gucken? Also das ist ja immer so die Frage, die sich wirklich die amerikanischen Coaches stellen, wenn es darum geht, wie hole ich Europäer jetzt, ne? Also beziehungsweise wo hole ich meine Spieler her? Wo kommen die her? Also ich sag mal, in 90% der Fällen passiert ist, dass der Spieler zum Trainer kommt und in 10% der Fällen, aber dann ist es auch wirklich so, da musst du viel Glück haben, dass zufällig ein Trainer dich in Europa entdeckt, irgendwie on the field. Also wenn du dann nicht bei NFL Academy bist, viel Spaß, irgendwie Coaches School Visit zu bekommen. Ne, also diese typischen Recruiting Trips, die jetzt in Amerika machen, das findet ja in Europa eigentlich nicht statt. Außerhalb jetzt meines Wissens bei der NFL Academy, da weiß ich, die hatten das jetzt gerade erst ganz frisch und das läuft bei denen auch gerade, während wir den Podcast aufnehmen, sage ich mal jetzt, ne, in so einem Wochenzeitraum hier. Aber ja, grundsätzlich ist es so, du musst halt schon irgendwie auf die Bühne kommen, ne? Du musst eine Präsenz schaffen und dann ist immer der Punkt, okay, warum fragen sich die Ami-Coaches jetzt, warum holen wir uns Europäer? Und da kann ich so ein bisschen jetzt die Erfahrung von 10 Jahren wiedergeben. Das ist so ein Trend. Also die haben angefangen damit, dass sie sich Liner geholt haben, weil sie natürlich geguckt haben, oh, okay, wir brauchen große athletische Jungs. Jetzt hast du in Amerika das Problem, aber wenn man mal auf die Statistiken wirklich ganz runtergebrochen guckt, dann ist der Durchschnitts-Ami 1,74 oder ja irgendwo 1,74, 1,76 in dem Radius und der Europäer, beziehungsweise also der Zentral- und Nordeuropäer vor allem, auch Deutschland damit eingeschlossen, also in Deutschland sind wir irgendwo bei 1,83 so in dem Dreh eher bei den Leuten. Vor allem bei den ganzen deutschen Sportlern. Und dann ist es so, okay, jetzt hast du alleine schon pro Kopf die Quote, jetzt hast du viele einfach athletische, große Leute, die hier rumrennen. Das ist immer, auch Lineman ist eine Position, dann kannst du als Coach, die Leute kannst du ja schnell in dem Sinne da reinformen, wenn sie athletisch sind. In die Position sieht man ja in der NFL. Es wurde ja auch nicht jetzt ein Uwa Bernard, also umsonst aus Nigeria gedraftet, straight out of Nigeria, an der Stelle auch erwähnt. Ne, weil man einfach die Leute, wenn du groß athletisch bist, dann kann man daraus schon was machen. So, dann hast du einfach ein von Gott gegebenes Talent und das ist einfach, dass du in diesem Körper geboren wurdest. Und dementsprechend haben die natürlich ein großes Vertrauen da reingesteckt, okay, wir nehmen deren Liner. Und dann haben sie gemerkt, oh, okay, die sind ganz schön gut. Haben sie auch gemerkt, okay, die sind auch schon gut gecoacht teilweise. Ist jetzt nicht so, dass man wirklich reine Rohdiamanten dahin schickt, wie man das auch manchmal so hört. Auch ne, bei Marlon Klein wurde ja in der Story immer zerkaut, wenig Experience Football, aber das ist ja Quatsch. Also der hat ja schon in Deutschland ne, mit 12, 13 gespielt.
Ja.
Also das ist ja ein Alter, in dem in Amerika auch viele erst anfangen. So, du hast ja in der NFL auch viele Stories von, der hat irgendwie in der Highschool erst gespielt. Also das ist am Ende dann immer nur so ein Klischee-Misstrauen, das die Amerikaner einfach dann von uns haben. Ja, das andere ist dann dadurch, dass man immer mehr geschafft hat, ne, erfolgreich Liner rüberzuschicken, haben sie angefangen, okay, was habt ihr noch so an großen athletischen Leuten? Haben sie angefangen, unsere Titans und Wide Receiver zu rekrutieren, insbesondere Wide Receiver, um sie auf Titans zu stecken, Titans teilweise, um die als Liner dann zu machen. Darüber führt jetzt auch der Weg, dass wir so eine Pipeline haben, dass es langsam anfängt, okay, jetzt holen sich DBs, jetzt holen sich Linebacker, jetzt holen sich Running Backs und. Also da ist so ein Trickle-Down-Effekt, aber der große Punkt ist für die Amerikaner am Ende auch, also die sehen dann diesen europäischen Stereotyp und merken, oh, okay, ne, das ist ein harter Arbeiter, humble Typ, den wollen wir haben. Insbesondere deutsche Spieler mögen sehr einfach diese Mentalität von Pünktlichkeit und sehr korrekt sein, sehr geradlinig. Ja, und das sind dann für die so Punkte, wo sie sagen, okay, warum wollen wir uns Europäer holen? Ne, die haben all diese positiven Zusätze, die machen unser Spiel besser, die machen unser Lockerroom besser, unsere Lockerroom-Culture, und das ist ein ganz groß treibender Faktor, warum sie die holen. Aber am Ende des Tages, wenn man es eigentlich auf die Nummern runterbricht, liegt es daran, du hast hier nochmal einen neuen, unentdeckten Markt an athletischen Talenten und du kannst halt in diesem Markt sehr erfolgreich sein und dir auch sehr erfolgreiche Spieler rausholen, die du in deinem Heimatmarkt nicht bekommen würdest. Also reden wir mal von Sizes, dann ist es sehr gut möglich, dass ein amerikanischer Coach sich hier einen Spieler holen kann, der ist 1,96 und in seinem Heimatmarkt ist ihm aber alles schon von den großen Schulen leergefegt worden. Mhm. Also sagen wir mal, du bist irgendwie in Ohio und bist Ohio University und du hast eine Ohio State, die dir jetzt jeden großen Spieler aus deinem Staat wegholt, sondern hast du auf einmal nur noch die 1,90 Jungs statt 1,96 und das macht, in diesen kleinen Metriken kann das schon einen Unterschied machen. Ob du jetzt stattdessen dann irgendwie dir ja einen Björn Werner holst und merkst, oh, okay, so den könnte ich auch haben. Und darum machen sie es dann auch am Ende wirklich.
Unsere Empfehlung für deinen Podcast? Frisches Obst und knackiges Gemüse von Aldi. Immer gut, immer günstig, immer vielfältig. Kurz gesagt, Frische für alle. Zum Aldi-Preis. Diese Woche rote Tafeläpfel aus Deutschland. 2 Kilo für nur 1,79 Euro. Oder Mini-Roma-Rispentomaten. 300 Gramm für nur 1,11 Euro. Entdecke jetzt viele weitere Angebote in deiner Aldi-Nord-Filiale. Und weiter geht's. Einfach lauschen und genießen. Aldi. Gutes für alle.
Wie nimmst du das wahr? Du hast gerade auch schon ein paar Programme reingeschmissen, wo sich letzten Endes vieles drum dreht. Wie nimmst du in dem ganzen Kontext die Veränderungen im College Football drüben auch wahr? Also gerade auch was Transfer Portal angeht, vielleicht auch NIL und die Konzentration, dass sich wirklich die Top-Spieler vielleicht noch mehr eben nur in den Top-Colleges zu finden sind. Was verändert das für unseren Markt, sag ich mal, den wir hier sozusagen irgendwie beleuchten?
Ja, das ist eine interessante Sache, weil das wirklich, ich würde sagen, der europäische Recruiting-Markt hat den NIL-Impact am meisten gespürt. Weil wenn wir darauf gucken, wie war es vor NIL, also vor 2021, dann war es ganz normal, dass ein College 25 Spieler aus der Highschool gesigned hat. Das ist so die Durchschnittsnummer, ne? 25 Players on Signing Day. Das war ganz normal. Und dann hattest du halt die Möglichkeit, jetzt 25 Spieler theoretisch zu entwickeln an deiner Schule. Das heißt, du hattest auch vielleicht 2 Plätze frei. Du sagst, okay, 23 Amerikaner, 2 Europäer oder 2 Internationals, ich hole mir einen Europäer und einen australischen Panther oder sowas. Das hast du dann öfter gesehen und das war recht normal. Und jetzt ist es eher durch das Transfer Portal so. Jetzt holen sich die Colleges, die holen sich eher so 10 Spieler aus der Highschool und die holen sich dann teilweise 35 Leute aus dem Transfer Portal, weil sie auch irgendwie 45 Spieler haben, die weggegangen sind, entweder als Seniors oder als Transfers oder warum auch immer retired, was alles so dazukommt. Jetzt haben die theoretisch 45 Spots frei. Jetzt sagen sie aber, okay, das nehmen wir alles mit Transfer Playern, weil die sind ja viel erfahrener. Holen sich diese ganzen Spieler, tauschen dadurch ihre Roster stark durch. Und diese 1-2 Development-Plätze, die man bei den 25 Highschool-Spielern noch hatte, wo man sagen konnte, okay, dann nehme ich mir diesen einen internationalen Spieler, die fallen jetzt weg. Und dementsprechend ist die Leistungsdichte viel höher. Und es ist dadurch viel schwerer geworden, größere Nummern an Europäern zu placen, beziehungsweise auch vor allem, was ich gemerkt habe oder was ich auch gesehen habe am Markt, das ist der Sprung, direkt aus Europa ins College zu gehen, wieder schwerer geworden ist, weil jetzt auch dementsprechend für die Amerikaner es deutlich wichtiger ist, nochmal mehr auf Statistiken, Nummern und alles, was dazugehört, zu achten Und weil da der europäische Markt ja noch nicht so weit ist, ist das ja für die Amerikaner jetzt natürlich wieder deutlich schwerer geworden, einfach Europäer zu rekrutieren, weil die auch immer Local Sources brauchen. Und aber gleichzeitig haben wir hier 8 Stunden Flugzeit zwischen uns und komm mal rüber so, ne? Also setz das mal um.
Wie ist das? Also ich glaube, das ist nachvollziehbar soweit. Jetzt haben wir ja trotzdem immer auch zuletzt die Situation gehabt, dass dass ja doch immer ein paar Spieler auch an eines dieser Top-Programme schaffen, sag ich mal. Wie geht man selber damit um, dass man vielleicht aber auch schnell zu denen gehören kann, die dann nach einem Jahr, darf ich so böse sein und sagen, dass man aussortiert wird oder gegen bessere ersetzt wird, was auch immer. Also nutz die Worte deiner Wahl, ja. Aber am Ende des Tages ist es ja irgendwie so, oder?
Ja, also wir können es so benennen, weil es auch so teilweise an manchen Schulen passiert. Also es gibt nicht nur Jungs inzwischen, die freiwillig von ihren Schulen gegangen sind. Ne? Also wir haben auch Jungs im D1-Bereich und sonst wo, ja. Wo denen dann einfach wirklich nahegelegt wurde, hey, wir brauchen ein Scholarship für wen anders. Geh ins Transfer-Portal oder sei als Walk-On hier. Und da sagt niemand in seinem besten Mind auch so, okay, dann bleibe ich ja hier als Walk-On, sind noch 2 Jahre mein Studium durch. Ja. Und zahl dann wirklich diese 40.000, 60.000 Euro Studiengebühren, die ja dazukommen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Also bei bestem Willen können sich vielleicht von den 70, 60 Jungs, die da sind aus Deutschland an den Colleges, vielleicht 1 oder 2 können sich das leisten vom Elternhaus her. Und der Rest definitiv nicht. Und dann geht's halt für die Jungs natürlich ins Transfer Portal und das ist dann ein harter Weg so, ne? Du musst auch mental für sowas gemacht sein und bereit sein, auch dann zu sagen, okay, jetzt bin ich schon in einem anderen, auf einem anderen Kontinent. Und jetzt werde ich auch noch innerhalb dieser Zeit 2, 3 Mal vielleicht meinen Wohnort wechseln und meine Schule wechseln und nochmal da neu beginnen und da anfassen und auch mich ins Team zu integrieren. Dafür musst du mental einfach tough sein. Das ist für die Jungs auch kein leichter Schritt dann. Aber das ist die es unbedingt wollen und die immer noch sagen, mein Ziel ist hier College-Football erfolgreich zu spielen und von da hoffentlich in die NFL zu gehen oder wo auch immer hin und das auch mit einem guten Studium zu beenden. Die bleiben dann natürlich dran und die ziehen das weiter durch. Aber ja, es ist kein Scheitern. So, ne? Also ich glaube, das ist immer wichtig, dass die das auch mental verstehen und dass man das auch so sieht. Ist natürlich schwer, weil aus der reinen Fanbrille raus ist das auf jeden Fall ein Scheitern, wenn du von einer größeren Schule an eine kleinere Schule gehst. Aber aus einer strategischen Sicht für den Spieler ist es oft dann doch eine kluge Entscheidung, weil am Ende geht es nicht darum, bei welcher Schule du spielst, sondern am Ende geht es darum, dass du am College viel Spielzeit bekommst und genug Game-Tape sammelst, weil wenn du in die NFL willst, ist es viel wichtiger, dass du Spielzeiterfahrung gesammelt hast, statt dass du irgendwo auf der Bank gesessen hast. Dann bringst du ja auch nicht 8 Receptions zusammen und vielleicht 4 Touchdowns, weil dann hast du ein 8-4-Verhältnis, aber so, du hast ja sonst nichts gezeigt. Man weiß ja nicht, was für ein Spieler man ist. So, und dementsprechend ist es dann besser, natürlich an einer kleinen Schule zu spielen und lieber da zu ballen.
Hilft dir halt nichts, ne? Also wenn das halbe Team von Ohio State in der ersten Runde gedraftet wird, ja. Aber du gehörst halt nicht zu denen, die gespielt haben und du wirst halt gar nicht gedraftet. Also
genau.
Da hast du am Ende des Tages überhaupt gar nichts mitgewonnen. Ich wollte auch gar nicht sagen, ich finde es sowieso, ich finde es weit entfernt von Scheitern oder gescheitert zu sein, wenn man, weiß ich nicht, Noel Portnagin wird's mir verzeihen, den nehme ich jetzt einfach mal, wenn man zu den Florida Gators sozusagen aus der GFL irgendwie rekrutiert wird und sich dann am Ende halt doch anderweitig umgucken muss. Das ist ja kein Scheitern, weil die Jungs, die spielen trotzdem auf höchstem Level Football im amerikanischen College-System und alle Chancen sind nach wie vor offen.
Genau. Also dementsprechend, das ist definitiv nicht das. Und man muss ja auch mal gucken, immer, also schaff es erstmal auch ans College-Level, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Ja. Und dann auch die Möglichkeit, also ich würde sogar mich aus dem Fenster lehnen und sagen, selbst Facilities East Carolina und so sind wahrscheinlich trotzdem immer noch besser als teilweise, was hier in der Bundesliga ist im Fußball. Weil man sich einfach dieses Ausmaß auch oft gar nicht vorstellen kann, wie mächtig und wie viel Geld da in diesen Schulen drin ist.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, für uns Deutsche sowieso schwierig nachzuvollziehen, weil ja tatsächlich eben das, was du sagst, also an nahezu allen Schulen wird professionell halt American Football in irgendeiner Form Betrieb vom Training, vom Coaching-Staff her und so weiter und so fort.
Also ja, also das ist eine krasse Industrie, ne? Ja. Also fast jede Schule macht Plus mit ihren Sportprogrammen und das wird reinvestiert. Und da reden wir dann auch von Millionensummen und. Also ich glaube, Julian Nagelsmann, sein Gesicht, als er den Wake Forest Campus gesehen hat, als der DFB da eine Besichtigung gemacht hat jetzt für die kommende WM, hat für mich Bände gesprochen, weil man wirklich in seinen Augen gesehen hat, so ein wow, okay, was ist das?
Die sind da, glaube ich, tatsächlich untergebracht während der WM oder das ihr Trainingslager sozusagen.
Ja. Ja, genau. Und Wake Forest hat ja auch guten Fußballcampus, aber die haben natürlich auch die ganzen Football-Facilities gesehen.
Ja.
Und das ist schon.
Ja. Ich schätze, da kann man sich ein paar Wochen ganz gut fit halten, glaube ich.
Ja. Ja. Ja, und also die haben ja auch da Möglichkeiten, die kennt man aus Deutschland nicht, mit Indoor-Trainingshallen und. Ja. Wetterunabhängiges Training.
Ja. Ja gut, aber so ist das Ding, dass der Standard letzten Endes der auf dem Niveau da ist. Da können wir an vielen Stellen vielleicht neidisch rüber gucken, an anderen Stellen vielleicht aber auch nicht. Aber das ist der Weg, das ist der Standard, den wir da halt letzten Endes gerade irgendwo haben. Für dich als Recruiter, der früh gegebenenfalls schon mit den Jungs in Kontakt ist, inwieweit macht es Sinn, darauf auch zu steuern, wenn wir über Transfer Portal und so weiter drüber nachzudenken, vielleicht auch von Anfang an zu sagen, okay, du hast jetzt halt das Ohio State Angebot, aber vielleicht ist das, keine Ahnung, XY College vielleicht doch das Bessere für dich, weil es, weiß ich nicht, vom Programm her besser passt, von den Needs her besser passt, vom Spielsystem besser passt.
Mhm. Ja, am Ende kommt es immer drauf an, was ist das Angebot eigentlich, ne? Und was kriegst du geboten, was kriegst du auch an Spielzeit geboten? Ist der Staff mit dir ehrlich, sagt er, okay, wir holen dich vielleicht jetzt hier für 3 Jahre erstmal zu uns, um dich 3 Jahre zu entwickeln und dann gucken wir weiter, was wir mit dir machen, ob du dann spielst oder ob du dann transfern musst. Da sage ich immer, kommt drauf an, okay, wo kannst du jetzt vielleicht 3 Jahre dich erstmal entwickeln, ne? Wenn es in Miami ist, wenn es in Alabama ist und sonst was, ist das absolut wert. Und runter transfern kannst du immer noch, hoch zu transfern ist immer schwerer. Aber da ist dann auf der anderen Seite auch die Frage als Spieler, okay, muss ich mich jetzt vielleicht zwischen FBS Group of Five entscheiden oder FCS? Oder halt zwischen einer, also man muss einfach gucken, auch was die Powerbalance, ne? Also ich würde jetzt niemanden sagen, okay, du hast ein Angebot von Michigan, aber geh mal nach Hawaii, weil dann spielst du. Das ist dann auch schwer zu entscheiden. Also ich sag mal, die Gesamtsituation hängt dann zusammen.
Aber wenn du Sonne magst, ist vielleicht Hawaii auch cool. Ja.
Genau, aber auf der anderen Seite musst du auch footballtechnisch einfach drauf gucken und dann weißt du, okay, da kriege ich jetzt zumindest mindestens 2 Jahre so ein High-Level-Training, dass wenn ich dann woanders hingehe, auch auf jeden Fall direkt in der Competition drin bin. Man sieht's ja auch zum Beispiel, also auch, ne, ein Justin Okorobwonko hat das ja bei Alabama definitiv nicht schlecht getan, ja. um dann direkt bei South Carolina so Gas zu geben, wie er das gemacht hat. Also das ist immer am Ende des Tages einfach eine Frage, okay, wo kannst du vielleicht auch landen? Also das ist schwer, das ist wirklich, am Ende des Tages ist das wirklich situationsbedingt. Also das kann man, das muss man immer bei jedem individuell beantworten.
Und viel,
wo es hingeht.
Viel Glück gehört am Ende auch immer irgendwie mit dazu. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen Cedric Anton hier bei uns zum wiederholten Mal im Podcast, dessen Leidensgeschichte wir sozusagen hier quasi immer live mitverfolgt haben, von FBS Football mit Eastern Michigan eben in die Division 2, also in die vermeintliche Bedeutungslosigkeit, sage ich jetzt mal, und jetzt mit ein bisschen Glück das richtige Angebot zur richtigen Zeit zu bekommen, um mit Sacramento State ja nicht nur den Season Opener in Hawaii zu haben, wir haben gerade über Hawaii gesprochen, also das ist ja ein gutes Ding, sondern auch auf Eastern Michigan zu treffen, also auf sein Ex-College, was irgendwann mal gesagt hat, ey, du bist nicht gut genug für uns. Mal gucken, ob er es ein wenig zeigen kann, dass er vielleicht doch gut genug gewesen ist. Also ein bisschen Glück gehört auch immer dazu, oder?
Gehört immer dazu. Also ich wünsche es auch Cedric, dass sie natürlich gewinnen. Ja. Aber ja, also gehört immer dazu, ne? Also keine Frage. So, Recruiting macht keinen Sinn, sage ich mal, in dem, na, es gibt immer Leute, die wollen ja auch erzählen, ja, okay, ich habe das gehackt, wie das mit den Offers funktioniert und sonst was, ich habe das raus und alles drum und dran. Aber am Ende des Tages musst du einfach Glück haben, dass sie dich auch wollen, ne? Also kann ja sein, dass der deine Wimpern nicht mag oder so, der Coach. Also die können sich ja sonst was aus den Haaren ziehen, warum sie eigentlich haben wollen. Und yeah. Na, also die müssen dich mögen, du musst mit den Leuten sympathisch sein, du musst athletisch überzeugen, du musst spielerisch überzeugen, du musst vom Football-IQ überzeugen, deine Noten müssen auch alle stimmen, das kommt auch dazu, ne? Also die Leute vergessen auch gerne mal einen akademischen Part in solchen Geschichten. Das kann ich auch am Ende noch killen. Also es gibt ja auch Stories von irgendwelchen Jungs, die ja sonst wohin sollten und dann hat das akademisch nicht geklappt oder weil da irgendwelche Transcripts nicht rechtzeitig da waren. Ja, und dann kann doch alles anders laufen und dann kann es aber auch vielleicht sein, dass du ganz viel Glück hast. Also ich habe mir auch nochmal Fernando Mendoza seine Geschichte reingezogen. Der hat ja auch last minute seine Cal Berkeley Offer damals erst bekommen. Ja. Und dementsprechend, also das ist einfach Glück. Das ist alles Glück. Ob du am Ende ein Angebot bekommst oder nicht.
Und auch da, wenn er die Saison mit Indiana nicht so hingelegt hätte, wie es halt eben passiert ist, ich weiß nicht, ob er den First Overall Pick der Las Vegas Raiders dann bei Fernando Mendoza gesehen hätten oder ob die dann, vielleicht hätten die Ty Simpson früher gepickt. Ich habe keine Ahnung.
Ja, also wahrscheinlich überhaupt nicht. Ne? Also hätte er nicht so gespielt, wie er gespielt hat, dann auf gar keinen Fall. Ja. Also auch hätte Indiana nicht so eine Traumsaison hingelegt, weil dann hätte die einfach keiner auch weiterhin auf dem Radar gehabt. Dann wären die, selbst wenn sie Playoffs gekommen wären oder da angekratzt hätten, dann hätte sie jeder trotzdem so belächelt. Ja. Weil dann, okay, die haben es bis dahin geschafft, aber jetzt, okay.
So halt durchgezogen bis ans Ende quasi. Ja, ich hatte vorhin die Überleitung versucht in Richtung, wie behält man den Überblick? Ich weiß ja, dass du da gerade aktuell ein Projekt sozusagen laufen hast, wo du diesen Überblick eben mit schaffen kannst. Erzähl mal, was machst du da gerade und was können wir da erwarten?
Genau, ja, mein Leidensprojekt und mein Leidenschaftsprojekt gleichzeitig. ich mache schon eine Sache seit sehr, sehr vielen Jahren in meiner Recruiting-Arbeit, damit ich überhaupt den Überblick behalten kann. Und das ist wirklich so Datenbankmanagement. Also es hat schon vor 10 Jahren angefangen, dass ich da einfach mit irgendwelchen Listen angefangen habe, Track zu keepen. Also wirklich einfach zu gucken, okay, wer geht wohin, wer hat welche Offers, wer ist an welchen Colleges, damit man so den Überblick behält, weil das sind einfach, also es gibt, wenn man dann erstmal richtig drin ist in der ganzen Recruiting-Materie, sind das ja auch einfach zu viele Namen, um sich das alles zu merken. Und dann hat man ja auch immer ein Privatleben, wo man sich auch alle möglichen Namen merken muss. Und dann nebenbei irgendwie da ein Namensgedicht von 150 Leuten oder so führen, irgendwann klappt das nicht. Und da habe ich damals für mich schon vor 10 Jahren angefangen, Recruiting-Listen zu führen und auch bei denjenigen Leuten, mit denen ich damals das Recruiting gemacht habe, sowie mit Leuten, mit denen ich heute das Recruiting mache, habe ich da auch dementsprechend immer einfach geguckt, okay, diese Recruiting-Listen müssen da sein. Ich habe durch die Kommunikation mit den Colleges recht schnell gelernt, die wollen dann auch wirklich Listen rübergeschickt bekommen. Okay, schick mir mal deine besten Namen so ungefähr, die du hast. Schick mir mal die 5 besten Leute. Wie sortierst du dir das jetzt alles, dass du es auch so rüberschickst? Okay, die brauchen direkt Größe, die brauchen Gewicht, die brauchen das Tape. Alles, was so zugänglich sein muss und was man so halt vielleicht an extra Infos hat, wie so diese ganzen Combine-Statistiken. Und ja, darüber hat sich so eine Datenbankarbeit, sage ich mal, entwickelt und das hat alles dazu geführt, zu einer Vision, die ich schon vor 10 Jahren hatte und die ich auch bestimmt 2023 schon angeschnitten hatte, wie es funktionieren muss und was ich sehe. Und das ist für mich, also ich baue halt einfach, und das ist jetzt auch kurz vor Launch, ich will jetzt natürlich kein Datum nennen, weil es wird, sage ich mal, dieses Jahr kommen und ich hoffe, ich krieg's zur Mitte des Jahres hin, dass das alles dann steht und wasserfest ist. Da sind einfach noch ein paar formulartechnische Dinge, die nicht in meiner Hand liegen, die sich einfach erfüllen müssen. Ist ja auch immer bei sowas, wenn man eine Datenbank macht, muss ich einfach mal erwähnen, ganz großes Thema Datenschutz. Und das sind immer solche Sachen, das schleppt sich dann alles, weil du musst in Deutschland einfach, ist Bürokratiehölle. So. Nichtsdestotrotz, das, was ich mache, mein Projekt ist 360 DSA. Die Idee dahinter ist, für Colleges einen Full-Datenbank-Service zu liefern, dass man Colleges in den USA alle Daten bereitstellt, die sie eigentlich zum Recruiting von Europäern brauchen. Denn auf der amerikanischen Seite ist ein ganz großer Need dafür, überhaupt diese Daten zu bekommen, gesichert zu bekommen, verifiziert zu bekommen, dass auch jemand wirklich sagt, okay, der läuft wirklich eine 4440 und das ist nicht irgend so ein Twitter-Post, wo einfach gesagt wird, ja, hier 4-3 und 4-4 und so, ich bin der Schnellste überhaupt. Kann dir ja keiner verifizieren. das ist einfach ein ganz großer Need, den ich über Jahre auch mitgeteilt bekommen habe von amerikanischer Seite. Da bin ich dementsprechend auch super viel im Austausch mit sogar direkt der NCAA und allem, ne, was auch so dazugehört. Dass das auch alles reglementarisch da ist. Und das führt wiederum dazu, dass wenn ich jetzt natürlich die ganzen Daten sammel und diesen Weg baue, der Spielern deutlich leichter dadurch auch ermöglicht, an die Colleges zu kommen, weil die Colleges jetzt das erste Mal dadurch wirklich eine Möglichkeit bekommen, direkt auf dem europäischen Markt zu rekrutieren, ohne Mittelsmänner, dass sie direkt auf Vereine und auch Vereinstrainer zugehen können, sowie auf Spieler zugehen können, ohne dass dann dauernd irgendwie Leute dazwischen sind, weil das ist leider so. Weil man ja doch oft irgendwie die Wege sucht, wie bringt man die Leute rüber. Und das ist eine der großen Möglichkeiten. Und ich glaube, das wird am Ende einfach den Markt ordentlich nach vorne pushen, weil es einfach dadurch viel mehr Türen aufmachen wird. Und das, was hat das zur Folge? Natürlich auch auf der anderen Seite. Das heißt, ich werde natürlich Combines machen. Ich werde natürlich weiter die Partnerschaft mit Credion Imports pflegen. Für alle, die sich kurz gedacht haben, aber Mo macht doch auch was mit Credion. Das bleibt natürlich alles, weil, absolut stabile Placement-Partner und die machen einen super Job. Das würde ich nicht für irgendeinen Ego-Lauf so nach dem Motto, ich mache jetzt alleine den Markt hier beiseite werfen. Also es ist kein in dem Sinne klassischer Competitor für irgendwen auf dem Recruiting-Markt. Und das andere aber, was damit natürlich kommt, um das zu beenden, ist, es ist eine Datenbank, also müssen auch Daten gesammelt werden. Das heißt, ich werde damit zum einen natürlich auf Vereine zugehen, Verbände zugehen, mit denen ins Gespräch gehen, wie bekomme ich da die Daten? Auf der anderen Seite ist es aber auch okay, alles muss verifiziert werden. Das heißt, ich werde Combine-Camps durchführen. Das werde ich europaweit aufbauen. Und da können dann Spieler kommen und kriegen hoffentlich dadurch auch die Möglichkeit, sich deutlich mehr zu präsentieren, gesehen zu werden und auch hoffentlich gutes Coaching mitzunehmen. Und einfach ein bisschen den Football in Europa voranbringen und mal schauen, was daraus wächst. Ne? Also was daraus auch wachsen kann dann vor allem. Aber man muss erstmal einfach Schritt bei Schritt und dann hoffentlich kann ich irgendwie in 5 Jahren hier sitzen und sagen, okay, jetzt können wir das machen und guck mal, wie weit es gekommen ist.
Ja, Fragen über Fragen natürlich. Eine hast du vorweggenommen, was bedeutet das so auch in Zusammenarbeit mit Gridiron Imports? Ist es theoretisch denkbar, mit der Plattform auch Dienstleister sozusagen sowohl für Gridiron als auch für PPI oder weiß ich nicht, The Frame Academy und wen es da nicht alles gibt, zu sein? Ja. Oder ist das, spricht da für dich was dagegen?
Grundsätzlich nicht. Also PPI ist natürlich immer so eine Sache, weil da gibt's persönliche Sachen, die jegliche Zusammenarbeit auch in Zukunft verhindern werden. Und also das ist von meiner Seite ausgeschlossen, sage ich jetzt einfach mal, um direkt wieder Deckel drauf zu machen. Aber ansonsten, also ne, mit Credion Imports, um darauf zu gehen, also mit denen habe ich eine super Partnerschaft, das läuft. Ich bin da extrem zufrieden mit, weil ich auch sehe, ne, das funktioniert, da wird sich gut um die Leute gekümmert, es wird niemand abgezockt. Es läuft alles wirklich geradlinig, ordentlich und die Spieler sind betreut und ne, das Feedback ist gut und, was alles dazugehört. Das auf jeden Fall und ich glaube, das ist ja für beide Seiten ein Benefit auch. Also zum einen ne, kann man deutlich mehr in die College-Arbeit gehen und dadurch kann sich Credion Imports auch wirklich erstmal auf das Kerngeschäft auch weiter verlassen und das weiter ausbauen und auch dadurch profitiert das College-Recruiting automatisch, weil natürlich, wenn die Coaches in der Datenbank sehen, oh okay, der ist da sogar und dann sehen, okay, ne, also sehen den Spieler, dann sehen sie vielleicht, okay, der ist ein Credion Imports-Spieler, beziehungsweise der Credion Imports-Spieler kriegt dadurch erstmal Aufmerksamkeit, das ist natürlich immer super. Genauso ist es aber auch für Spieler aus anderen Programmen, wenn die in der Datenbank sind. Ne? Also das zum einen und Credion Imports, wie gesagt, kann sich Highschool Placements da weiter reingehen, genauso wie aber auch College Recruiting mit den Kontakten und was alles so dazugehört. Und am Ende ist ja das Ziel mehr Aufmerksamkeit für den europäischen Markt. So, ne? Das ist ja wirklich die Kernbasis dahinter. Und ich glaube, ganz frech und arrogant gesagt an der Stelle, wenn wir mehr Aufmerksamkeit auf den europäischen Markt kriegen, egal wie und das einfach immer weiter hinbekommen, egal wer es macht, dann hilft das allen, weil dann sind mehr Augen auf dem Markt, dann ist das Recruiting mehr. Es muss ja auch bei den Coaches erstmal ankommen, okay, du kannst Europäer rekrutieren. Nur weil jetzt vielleicht 10 Colleges regelmäßig jedes Jahr Europäer sein, heißt das nicht, dass von den anderen 300 NCAA-Schulen die anderen 290 das wirklich auf dem Schirm haben, so ungefähr. Ja. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ja.
Wo geht dein Plan hin? Ist das ein Part, Sagst du, dass du den für dich auch monetarisieren kannst als Geschäftsmodell?
Ja, also das ist definitiv alles monetarisierbar. sonst würde ich es auch, um ehrlich zu sein, gar nicht machen. Also dann würde ich weiter so die Recruitings machen, wie ich es jetzt tue. Direct Placement auf die Coaches zugehen. Man hat einen Pool an Spielern, wo man wirklich weiß, okay, mit denen arbeite ich zusammen, die kann ich supporten. Aber also mit dem Datenbankservice ist auf der anderen Seite, wenn man so viele Leute auch erreichen will, dann klappt es irgendwann nicht mehr ohne Monetarisierung. Und da ist schon der Plan natürlich dahinter. Aber ich sage auch ganz klar, der Kostenträger darf nicht der Spieler sein. Und das ist dementsprechend in dem Modell drin. Also ich werde nie darüber, also okay, jetzt lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich werde nie darüber gehen und dann macht man es in 10 Jahren doch. Aber ich hoffe, außerhalb von Campgebühren oder wirklich sonst wie, ne, also dass das nicht groß ein Kostending wird, wo man den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Also ich will hier nicht in Europa rumlaufen, sage ich mal, damit das große Geld verdienen. Aber ich weiß natürlich, was das, wenn man so eine Datenbank baut und was das in Amerika für ein Markt ist. Ist ja jetzt nicht so, als wenn es da keine Competitors geben würde und kompetitiver Markt ist. Und da geht's dann auch mit der Monetarisierung hin. So, ne? Also es wird ja auch mal Zeit, dass wir uns, sag ich mal, das Geld aus Amerika vielleicht holen. So ganz böse gesagt. Ich hoffe, keiner von den Amis lernt jetzt Deutsch und hört das. Aber obwohl eigentlich schon, wäre doch schön, wenn sie mal eine zweite Sprache sprechen. Aber es geht, also es gibt dort einfach sehr große Töpfe, die kann man anzapfen. Ja. Und wenn man es schafft, dass auch mal ein Cashflow zurück in den europäischen Markt kommt, dann wäre es eine große Sache und das ist schon, also Monetarisierung ist definitiv drin. Wie dann da all die Abläufe sind, will ich nicht verraten, sagen wir es mal so, weil dann gebe ich ja meine Geschäftsgeheimnisse preis, was die ganzen Pricing-Modelle und sind. Aber ich hoffe, den Spielern macht man so wenig Kosten, wie es geht, weil das muss einfach drin sein. Die müssen nicht, also da keine teuren Touren und keine teuren Camps und keine teuren Luxuscamps. Man sollte immer gucken, dass man bei den Basispreisen bleibt, um solche Sachen zu refinanzieren. So habe ich auch mein Geschäftsmodell aufgebaut, dass alles, was ich hier in Europa mache, einfach nur meine Operation in Europa refinanziert. Und dann wird schon das Geld kommen. So, ne? Also
halten wir fest, und natürlich ist auch das ein Grund, nochmal nachzufragen, halten wir fest, dass am Ende des Tages nicht der Spieler, das Talent sozusagen, das Ding bezahlen muss. Gleichwohl, ich habe mir natürlich vorhin dann schon auch die Frage gestellt, was mache ich denn jetzt als, keine Ahnung, 16, 17, 18-jähriger junger Mann, der vielleicht hier noch zur Schule geht. Gehe ich jetzt zu Gridiron, gehe ich zum Gridiron Camp, gehe ich zu irgendeinem anderen Camp? Ich lasse die anderen Namen gerade außen vor.
Doch, die kannst du ruhig alle nennen.
Nein, wir tun mal jetzt ja nichts. Wir wissen genau, ja, dass also letztendlich gibt es ja PPI und Gridiron, da sind die beiden großen Player, die wir in dem Markt da gerade haben, mit unterschiedlichen Ansätzen. Alles hat, glaube ich, aus meiner Bewertung seine Richtigkeit und macht auf seine Art und Weise, glaube ich, gute Arbeit. Nur halt mit unterschiedlichen Philosophien, die dann irgendwo letzten Endes dahinter stecken. Und das ist auch gut, dass sich das Ganze irgendwie unterscheidet. Ja. Aber was mache ich denn jetzt als junger Mann? Jetzt gehe ich zu dem Gridiron Camp und dann sitzt da noch so ein Immo, möglicherweise sogar in so einer Art Doppelrolle und sagt hier, ey, es wäre eigentlich cool, wenn du hier zu 360 DSR Camp gehst, weil wir können da verlässlich deine Werte aufzeichnen und so weiter und so fort. Sinnvoll? Oder strebst du eher dann auch, weiß ich nicht, so eine Art Kooperation oder sowas an? Also dass man sowas zum Beispiel dann eben auch auf einem Gridiron Camp oder Schieß mich tot Camp vielleicht sogar miteinander verbinden kann? Oder ist das erst ab einer gewissen Ernsthaftigkeit was, dass ich sage, ich brauche jetzt den Proof sozusagen von Immos Organisationen und ich habe dann irgendwie nachweisbare Zeiten?
Na, also das sind quasi zwei Themen gleichzeitig. Also zum einen, also wir kooperieren ja. Ich konnte ja auch schon durch die Gridiron Imports Camps Testings machen und auch da testen, wie man überhaupt die Testings, sage ich mal, nochmal macht, wie man das in einen organisierten Rahmen packt und. Also das geht schon in dem Sinne Hand in Hand so. Ich lege auch allen Spielern nahe, wenn sie wirklich den ganzen Placement-Prozess begleitet haben wollen. Na, also das ist ja auch ein ganz großer Unterschied zwischen, du bist in der Datenbank. Das heißt nicht, dass irgendwer dich jetzt rekrutieren wird, nur weil du drin bist. Ja. Wenn du wirklich den Placement-Prozess begleitet haben willst, wenn du jemanden willst, der dich bei Hand nimmt, du willst auch vielleicht nochmal an die Highschool oder du willst ans Junior College oder du willst auch ans College, dann geh zu Credilon Imports, weil da wirst du wirklich begleitet und das sind Leute, die wissen, was sie tun. Die haben jahrelange Erfahrung da drin, die haben selber auch Erfahrung mit College Football, entweder spielen oder coachen oder sonst wie. Mit dem ganzen Recruiting, was alles dazugehört, und da wirst du 10-mal mehr begleitet, als wenn du einfach nur bei mir in die Datenbank kommst. Aber die Datenbank ist natürlich der Multiplikator und auch für die Coaches in den USA die Möglichkeit, alles zu verifizieren, was sie jetzt mitbekommen, was sie bewegt, und auch unter dem Radar Leute zu finden, die jetzt vielleicht nicht durch Organisationen auf jeden Schirm gepackt werden. Weil du kannst ja auch unabhängig sein von allen 3, 4, 5, 6, 7, 8 Playern. So, es werden ja immer mehr Leute auch, die im Recruiting und europäischen Markt mitmischen oder mitmischen wollen. Aber du kannst trotzdem natürlich immer noch unterm Radar fliegen und. Und wenn du dann aber halt irgendwie regelmäßig vielleicht bei Camps bist und insbesondere bei Combine-Testings bist und jetzt 5-mal hintereinander schon eine 4-4 gelaufen bist, so, dann wirst du auffallen und dann wird es auch dazu kommen, dass man das natürlich gucken wird, dass man dich in die USA einlädt, ob du es dir dann selber leisten kannst, die Reisen zu machen. Das musst du einfach ersparen. Und dann musst du halt gucken, wiederum, mit wem mache ich das, mit wem mache ich die Touren, weil alle auch ihre Preismodelle unterschiedlich fahren. Aber nee, das ist, also das läuft schon Hand in Hand, ne? Also dadurch, dass wir eine Kooperation haben, dass wir eine Partnerschaft haben, dass wir super gut und eng miteinander im Austausch sind, ist das alles schon gegeben. Aber einfach die Datenbank selbst und dann halt Combine-Camps, das ist ja was anderes, als wenn du zu einem Credilon Imports-Camp gehst, wo es auch darum geht, ich gehe zu einem Credilon Imports-Camp, weil ich in diesen Placement-Prozess reinkommen möchte. Und nicht, ich gehe zu einem Combine, weil ich meine Testings haben möchte und weil ich mich auf die Bühne, sag ich mal, so packen möchte. Und in die Rankings reinpacken möchte. Also das ist nämlich auch eine Sache, die halt passieren muss, aufgrund der ganzen Combines, Testing, Datenbank, sonst was. Rankings werden kommen. Ich habe auch schon das Top 50 Ranking zum Beispiel für 2026 fertig, mit Input von vielen Coaches aus ganz Europa und den USA. Aber das muss nur noch veröffentlicht werden, aber das sind halt so Sachen, die kommen einfach jetzt. Und da wird sich ein bisschen dann dementsprechend auch was wandeln.
Dann du legst es mir ja aufs goldene Tablett. Wir senden die Top 3 im Top 50 Ranking. No.
ich verrate schon mal zwei Namen, die 2026 auf jeden Fall drin sind. Also Valdin Sohne aus Schweden wird man auf jeden Fall sehen. Wilson Zira wird man auf jeden Fall da sehen. Im 2026 Ranking sind einige Jungs drin. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wer exakt in der Top 3 ist. Aber ja, da sind viele drin. Also es ist wirklich guter Input. Auch ein Bruno Werner zum Beispiel ist da natürlich drin, der zu Boston College geht. Auch andere Jungs, also auch ein Luca Wolf, der bei Tennessee jetzt ist. Die sind natürlich alle in solchen Rankings mit drin. Und es ist einfach wichtig, da war mir vor allem wichtig, also ich mache jetzt das Top 50 Ranking für erstmal die Class of 2026, alles fertig. Und da ist halt mir wichtig gewesen, dass ich da ein Consensus Ranking rauskriege, dass ich habe da viele Coaches angeschrieben und ich sag mal, von einem Viertel habe ich auch wirklich Listen zurückbekommen. Die anderen hatten aus verschiedenen Gründen keine Zeit oder hat terminlich nicht geklappt und. Aber mir war da vor allem wichtig, einfach auch verschiedene Organisationen anzufragen und zu gucken, dass man mal einen wirklichen Input bekommt, damit das nicht irgendwie ein Biased Ranking einfach ist, wo dann gesagt wird, oh, am Ende ist das immer Osterkamp sein eigentlich Top 50 Ranking, obwohl da 10 weitere Personen auch ihr Top 50 Ranking mit reingegeben haben. Aber ja, ich weiß einfach, Rankings sind ein großer Faktor, Aufmerksamkeit zu erregen. Und das ist am Ende der treibende Faktor. Ich selber bin natürlich kein Fan in dem klassischen Sinne von Rankings, weil es einfach dafür sorgt, dass Leute auch Dinge falsch einschätzen. Weil was unterscheidet vielleicht die Nummer 1 von der Nummer 20? Und das sind vielleicht dann wirklich Millisekunden in Athletikstatistiken und vielleicht 1 Zentimeter in der Körpergröße und sonst was.
Ja.
Aber es ist einfach ganz wichtig, dass wir auch dann dementsprechend im europäischen Markt wiederum muss aufgeschlüsselt werden. Natürlich, wer sind die besten Leute aus Europa? Und Orientierungsmaßstäbe dann dementsprechend auch für junge Spieler gesetzt sind, wo sie dann sagen können, okay, dann kann ich mich an dem orientieren. Wenn ich dann gucke, okay, mit wem will ich 2027 competen? Und man sieht dann da halt zum Beispiel Nicolas Campas, der sich mit Offers totschmeißen kann. Und dann kann man sich vielleicht auch mal selber einschätzen, okay, so groß wie der bin ich vielleicht gar nicht und so athletisch wie der bin ich vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich dann meine Ziele auf einmal realistischer gefasst und denke nicht, ich bin der nächste Alabama-Superstar. Ja, aber das ist ja Punkte, die so zusammenführen.
Sehr gute Typen, die du genannt hast. Wilson Zierer war natürlich auch schon bei uns hier im Podcast. Sein Bruder natürlich auch. Und gerade du hast noch ein Stichwort genannt mit Nico Kampas, der mit seinem Vater bei uns letztes Jahr irgendwann im Podcast war. Zwei wundervolle Menschen, die sehr geerdet sind und sehr realistisch irgendwie, das ist meine Wahrnehmung zumindest, an das Ganze irgendwie rangehen. Insofern natürlich mega, wenn ich irgendwie eine Möglichkeit habe, da jemanden irgendwo zu einem Vergleich oder sowas herzuziehen. Ich habe gerade nach den Top 3 gefragt, ohne dass ich eigentlich die Top 3 wissen will. Weil ich sehe es so, wie du es gerade versucht hast auch zu beschreiben, ist es nicht, für mich ist nicht relevant, ob da jemand an erster, an fünfter Stelle oder sonst irgendwas ist. Natürlich ist das ein toller Einblick eben zu sehen, sowas irgendwie einschätzen zu können, in welcher Range spielt da jetzt irgendwie jemand gerade mit. Ist jemand vielleicht ein bisschen schneller als jemand anders und hat da gute Werte oder hat vielleicht andere Vorzüge und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles ein bisschen mehr, als ich in einem Twitter-Profil lesen kann, wo auch alles Mögliche drin stehen kann. Du hast selber jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt, wenn da irgendwelche Werte in der Twitter-Bio stehen, ja, was weiß ich, wo die herkommen. Letzten Endes handgestoppte 40 Yards oder sowas, was vielleicht dann auch wieder irgendwie schwierig ist. I don't know.
Genau.
Also insofern super, super spannend. Wir müssen natürlich dringend über den Footballstand Zugang zu der Datenbank irgendwie reden, immer. Das müssen wir separat irgendwann mal machen. Aber
genau, da kann ich eins grundsätzlich sagen. Also Anmeldung ist immer gratis, ne? Um das nochmal zu erwähnen. Also falls Spieler da rein wollen, Anmeldung ist gratis. Ihr müsst da nur die Formulare ausfüllen. Kann sein, dass eure Eltern noch was ausfüllen müssen, wenn ihr minderjährig seid. Aber ja, um das mal noch reinzuwerfen. Ne? Also,
guter Punkt. Werden wir auf jeden Fall dann bei Zeiten auch nochmal ein bisschen spreaden von unserer Seite. Ich weiß ja nun mal, dass viele junge Spieler uns halt eben auch irgendwie zuhören und das ist natürlich immer irgendwie eine spannende Sache, da in irgendeiner Form auf dem Schirm zu sein. Immer als wir vor 3 Jahren das erste Mal eine Podcast-Folge aufgenommen hatten, haben wir noch keinen Two-Minute-Drill gemacht. Ich weiß nicht, ob du unsere letzten Folgen oder welche unserer letzten Folgen du mal Zeit hattest, reinzuhören. Wir machen seit einiger Zeit mit den Jungs immer einen kurzen Two-Minute-Drill. Nicht auf dem Platz, sondern nur mit unsere Waffe sind Worte. wenn du Bock hast, würde ich das gerne auch mal mit dir machen. Einfach ein paar schnelle Fragen hintereinander, kurze Antworten. Ja. Und wir gucken mal, wie weit uns die 2 Minuten da irgendwie bringen.
Boah, schauen wir mal. Okay.
Two-Minute-Drill von deiner passiven Seite. Was ist interessanter, die Offense- oder die Defense-Seite?
Defense. Also ich habe früher Cornerback gespielt. Ich bin schon mehr so ein Defense-Guy.
Dann bist du, wenn du Cornerback gespielt hast, ich glaube, ich habe es nicht statistisch ausgewertet. Ich muss das irgendwann muss ich mal hier Claude oder ChatGPT da drüber rennen lassen. In den Fragen kommt sehr häufig vor, welche Position man nicht spielen wollen würde, unabhängig von irgendwelchen körperlichen Gegebenheiten. Da wird sehr oft der Cornerback genannt. Warum?
Also körperliche Gegebenheiten, na klar, ne? Du kannst keinen Liner oder so auf den Cornerback stellen mit Backpedal und allem, ist das schon. Es ist eine unterschätzte Position, glaube ich, ne? Weil wenn du deinen Job gut machst, kriegt ihn zu 90% der Zeit keiner mit. Du wirst eigentlich nur mitbekommen, wenn du mal eine Interception oder einen Fumble verursachst. Und ansonsten, ja, wenn du deinen Job schlecht machst, dann brennt's. Also, weil wenn der Wide Receiver dich schlägt als Cornerback und den Touchdown am besten noch fängt, du bist der Doofe. So, dann ist auch nicht, dass irgendwie die Liner schuld sind oder sonst was. Du bist schuld, ja. So, ne? Weil du bist am Ende der letzte Mann. Und das ist mental eine Position dementsprechend, das musst du abkönnen. Diesen Druck und diesen Mecker und alles, was dazugehört, dass du auch mal verlierst. Und als Cornerback, glaube ich, verliert man öfter auch mal One-on-Ones als in anderen Positionen, wenn man da ein Top-Player ist. Und ja, ich glaube, da kommt vieles zusammen. Und dann halt auch, nicht jeder kann backpedalen. Also das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Wenn du irgendwie 4 Jahre Wide Receiver gelernt hast, viel Spaß, erstmal in die ganzen Backpedaling-Trills und sowas reinzukommen, weil du musst als Cornerback auch einfach lernen, genauso wie als DB im Generellen, wirklich nach hinten zu laufen. Das ist nicht wie ein Linebacker, der dann vielleicht ein paar Drops ins Backfield macht, sondern wirklich, mach mal vielleicht irgendwie 10 Yard Backpedal oder so. Ganz übertrieben gesagt, dementsprechend, das musst du alles können. Es sind viele athletische Grundvoraussetzungen und was dazugehört. Es ist keine flashy Position. Dann sind Cornerbacks auch meistens wirklich so die Gruppe im Training, die einfach den ganzen Tag Scheiße labern und 24/7 Trash Talk. Ja, es ist alles nicht so. Und deswegen glaube ich, unbeliebte Position. So, wenn man es sich aussuchen kann, will jeder eigentlich Quarterback sein, so nach dem Motto.
Das ist durchwachsen. Meine Erfahrung, zumindest nach außen hin, sind unsere Linemen, die wir bei uns im Podcast zu Gast haben, sind sehr häufig sehr, wenn ich so sagen darf, sehr stolze Linemen und machen sehr gerne ihren Job und wissen den natürlich auch selber wertzuschätzen, sag ich mal, von der Bedeutung.
Da muss ich kurz einwerfen, das sind aber auch immer die Ersten, die im Training, wenn dann gesagt wird, na, wer will mal Running Back spielen, dann sind sie alle ich. So, komm, wir machen einen Lineman-Sweep, sonst was.
Ja, gut.
Also, aber ja, das ist hier der Traum von jedem Liner.
Du willst ja auch mal aus deiner Rolle irgendwie austreten, ne? Und machen wir uns nichts vor, ist ja nicht nur der Traum vom Lineman, wer sieht nicht gerne irgend so ein crazy Spielzug, wo irgendwie plötzlich ein Lineman mit dem Ball durch die Gegend läuft oder auch auf der Defense-Seite, wenn so ein dicker Junge einen Ball abgefangen hat und sich vermeintlich über den Platz quält. Das sind die geilsten Situationen irgendwie, die man irgendwie so sehen kann, finde ich zumindest. Ich lieb's tatsächlich sehr. Springen wir mal rein in die 2 Minuten. Ich habe keine Ahnung, ob Sandra hier ein paar speziellere Fragen rausgesucht hat, weil du ja mehr neben der Linie stehst als auf dem Feld. Aber starten.
Ich kann mich nur blamieren. Ja.
Starten wir mal los. So, der größte Unterschied zwischen Deutschland und den USA ist.
Oh, das Spiellevel.
Okay.
Obwohl, Infrastruktur. Nennen wir es mal so Football-Infrastruktur, weil bei Infrastruktur, ja doch, komm, Infrastruktur.
In allem. Morgenmensch oder Nachteule?
Nachteule.
Ich stelle dir auch die Frage, welche Position würdest du nie spielen wollen auf dem Footballfeld?
Oh, nie spielen wollen? Gibt's nicht.
Gibt's nicht, oh. Hast du ein Lieblingsstadion, in dem du mal warst, aktiv, passiv, was auch immer, egal welche Sportart?
Also Niedersachsenstadion in Hannover, von Hannover 96, das ist natürlich Lieblingsstadion, Heimatliebe, aber im College Football, um da mal direkt spezifisch drauf zu gehen, ich finde das Stadion von Michigan natürlich sehr, sehr geil.
Okay, darauf muss Marlin Klein jetzt künftig verzichten und spielt in einem wesentlich kleineren Stadion, aber gut. Was würdest du sofort ändern im deutschen Football, wenn es irgendwie könntest?
Dass es mehr Geld gibt für die Vereine. Also einfach, es muss noch viel mehr gefördert werden.
Dein Lieblingssport außer American Football?
Mein Lieblingssport außerhalb American Football? Ich gucke ganz gerne mal Fußball.
Welcher Verein?
Hannover 96.
Außer Hannover 96?
Es gibt nur Hannover 96.
Ah, gute Antwort auf jeden Fall. Offensive Touchdown oder Pick Six?
Pick Six.
Und britisches, amerikanisches oder deutsches Frühstück?
Deutsches Frühstück.
Vermissen die Jungs immer sehr.
Oh, Scheibe Graubrot.
Auf jeden Fall. Ein Satz, den du allen deutschen Spielern mitgeben würdest.
Stay humble.
Und wer es wirklich schaffen will, muss
hart arbeiten.
Dann sind wir auch schon durch mit den 2 Minuten. Gute Punktlandung. Hannover 96.
Hannover 96. Ja. Na.
Ich hake das ab unter Heimatliebe. Und da habe ich vollsten Respekt vor. Also Support Your Local Club ist halte ich immer für wichtig. Was macht denn jetzt hier? Wir haben über Marlin Klein ganz am Anfang gesprochen. Hat bislang in dem Stadion, in dem vielleicht verrücktesten Footballstadion irgendwie gespielt vor über 100.000 Leuten, irren Leuten. und spielt jetzt, er spielt ja immer noch nicht in einem kleinen Stadion. Ich glaube, die spielen in Houston irgendwie vor 70.000 Zuschauern oder irgendwie sowas. Mhm. Aber merkt man das?
Ich glaube, der Druck ist der gleiche am Ende des Tages. Ne, also ich glaube auch die Jungs, also du merkst es einfach nicht mehr, ob es dann 50 oder 100.000 sind, so nach dem Motto. Also wenn du in einem wirklich großen Stadion gespielt hast, dann ist das was anderes und du musst ja auch immer auswärts spielen, das ist nochmal eine mentale Sache. Ne, wenn du dein Rivalitätsspiel hast, also anstelle Michigans zum Beispiel, wenn sie gegen Ohio State spielen müssen oder auch wenn er in anderen Tough Crowd Environments spielen musste, Das ist alles eine Kopfsache am Ende des Tages. Also wenn du wirklich, glaube ich, voll Profi bist, dann schaltest du einfach deinen Kopf so ein bisschen aus, dann nimmst du gar nicht diesen ganzen Stadium Noise wahr, weil was auf dem Feld passiert, das zählt. Und dafür trainierst du ja auch wie verrückt die ganze Woche und die ganzen Monate im Voraus und, damit du in dieser Atmosphäre unter diesem Druck bestehen kannst. Ich glaube, das, was in der NFL einfach grundlegend anders ist, ist, du stehst jetzt viel mehr im Rampenlicht, noch mehr als auf deinem Lokalmarkt. Natürlich bei Michigan bist du sowieso auf nationaler Bühne, aber du bist trotzdem immer noch auf lokal-nationaler Bühne. Du bist eine große Präsenz in deiner Great Lake Regions, du bist in den ganzen externen Fanbase-Regionen da, aber die NFL ist ja in den Zahlen und in den internationalen Medien und alles viel größer. Also auch ein deutscher Spieler kriegt ja eigentlich wirklich erst Aufmerksamkeit, wenn er in der NFL spielt. Na klar, das im College kriegen wir mit, die Erfolge kriegen wir mit. Wir haben mitbekommen, dass Marlon letztes Jahr eine Meisterschaft geholt hat und. Also beziehungsweise, obwohl ja doch, letztes Jahr war ja Anfang letzten Jahres. So, aber das ist alles dann trotzdem anders so, ne? Einfach der Pressedruck ist viel, viel höher und die sind viel gieriger und richtige Geier. Dann hast du diese ganzen kleinen Reporter da, diese Twitter-Journalisten, die innerhalb von 10 Minuten rausfinden, ob du auf der Toilette warst oder nicht. Und das ist, glaube ich, der wahre Druck, dieser deutlich höhere öffentliche Fokus. Und auch das Team kann jetzt viel mehr die Pistole auf die Brust halten. Also inzwischen mit NRL geht's im College auch, aber die können natürlich sagen, ey Junge, wir zahlen dir 3 Millionen, so, was machst du hier? Und wir nehmen jetzt das und das weg, vielleicht von deiner unguaranteed money, also von Geld, wofür du bestimmte Bedingungen erfüllen musst und so weiter. Also da muss man schon klar einfach im Fokus sein, was man macht, aber der Druck ist definitiv größer in der NFL als am College. Aber ich glaube, als Spieler nimmst du es gar nicht mehr so wahr. Das Einzige, was sich wirklich verändert, ist an der Stelle insbesondere, kriegst mal Geld, also weil als Deutscher kriegst du nicht einfach so NIL-Kohle. Und das andere ist wirklich dieser Pressedruck, der da ist. Weil sobald du wirklich ein Star bist oder alleine der Starting-Spieler bist, dann sagen wir mal in seinem Fall, dann geht dir die Houston-Presse vielleicht auf den Sack und dann geht dir auch irgendwann die NFL-Presse auf den Sack. Und dann wollen vielleicht auch noch deutsche Medien was von dir. Und insbesondere, wenn du nicht performst und alle auf dir rumhacken, dann wird auch jeder mit draufspringen. Dann werden auch Leute, die hier nett waren, vielleicht mit draufspringen, weil sie ein paar Klicks abgreifen wollen. Und das alles durchzumachen, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schwere Phase für die Spieler. Und wie du durch die Medien einfach geritten wirst, wenn das nicht läuft. Und das ist in der NFL deutlich, deutlich, deutlich schlimmer als am College.
Guter Punkt. Kann man, glaube ich, unkommentiert so letzten Endes stehen lassen. Was würdest du bei den Jungs jetzt sagen, egal ob es jetzt Marlin ist, ob es Paul ist, vielleicht bei Felix nochmal ganz besonders, weil die Situation ja vielleicht noch unklarer dann ja gerade ist, wie es da dann weitergeht. Aber was ist für so einen hochgedrafteten Spieler, was ist die größte Herausforderung in den nächsten Wochen?
Ich glaube, den Erwartungen gerecht werden. Also das auf der einen Seite, ne? Also Marlin insbesondere jetzt, dadurch, dass er wirklich in der zweiten Runde schon geholt wurde, statt wie von vielen vorausgesagt vierte Runde. Also so das amerikanische Medienecho war ja auch irgendwo eher so dritte, vierte Runde. Da dementsprechend den Fanerwartungen jetzt gerecht zu werden, weil die alle sagen werden, oh damn. Ja,
du willst den schon spielen so, Bro, sehen, ne?
Du bist ein Second-Round-Pick, so wir wollen Spielzeit sehen. Nee, aber am Ende des Tages, also die müssen jetzt erstmal sich da einleben, die müssen durchs Trainingscamp gehen, die müssen ihr Team kennenlernen, die müssen sich erstmal im Team einleben. So Marlin war jetzt Captain bei Michigan, der kannte höchstwahrscheinlich wirklich jeden aus seinem Team bei Namen. Und das sind solche Punkte, du musst erstmal jetzt, du kommst raus jetzt aus deiner College-Welt, aus deiner behüteten Bubble, du bist jetzt in Houston, du bist jetzt wirklich in der Großstadt und nicht in Ann Arbor außerhalb von Detroit. Du musst dich da neu einleben, du musst dich im Training neu einleben, du hast neue Nutritionists, du hast neuen Staff, du hast neue Coaches. Jetzt ist alles erstmal anders. Damit musst du jetzt klarkommen. Und dann musst du natürlich ins Trainingscamp gehen, dann musst du performen, dann musst du dich beweisen, dann musst du fit bleiben. Und dann geht's weiter. Und dann ist das dein erstes Jahr NFL. Ne? Das ist jetzt nochmal ein neues Level, auch wenn College und insbesondere auch Big Ten schon hoch war. jetzt ist wirklich, das ist nochmal die Top de la Top, so, ne? Das ist jetzt von vielleicht, sagen wir mal, 1000 Prospects sind nur 100 reingekommen. Und das sind ja immer die besten Jahrgänge. Es ist ja jedes Jahr die besten Jahrgänge. Und das ist nochmal ein Unterschied. Und du musst jetzt einfach in dieses Level kommen und da weitermachen, wo du aufgehört hast.
Wie passiert das? Also ist ja positiv, dass es passiert ist. Wir haben selber irgendwann mal gesagt, wir können uns Marlin Klein irgendwie in der dritten Runde vorstellen. Und da dachte ich seinerzeit, ich lehne mich mal richtig weit aus dem Fenster. Wie kommt das zustande in so einer Draft-Systematik, dass plötzlich ein Spieler, ich glaube, er ist als dritter Tight End gegangen, wenn mich...
Ich glaube, er war sogar schon der vierte oder fünfte. Das ist auch quasi meine Erklärung. Also, ich glaube, im NFL-Draft ist einfach Folgendes passiert, und zwar wurde deutlich früher die ersten Tight Ends gepickt, als man es gedacht hat, seitens der anderen NFL-Teams. Und dann ist ein bisschen so eine Drafting-Panik ausgebrochen. Okay, wir müssen uns alle die Titans sichern. Ich glaube, das war auch mit einer der stärksten Titans-Classes, die es je gab im NFL-Draft. Es war ja wirklich eine loaded Class. Allein ein Kenyon Sadiq, der eine 4-3-9 im 40-Yard-Dash läuft. Ja. Mach das mal als Titan, ne? Das ist ein bisschen anders heißt, aber das ist ein anderes Thema. Aber trotzdem, so du hast einen Haufen Jungs, die wirklich gut sind, die jetzt da alle im NFL-Draft irgendwie mit sind bei den Titans. Und dann ging es, glaube ich, den Teams auch darum, sich jetzt ihren Guy zu schnappen, weil sie alle schon wussten dementsprechend, okay, wenn wir jetzt nicht in der zweiten oder dritten Runde zuschlagen bei unseren Tight End Needs, dann werden wir die Leute auch in der vierten Runde nicht mehr bekommen, weil alle früh angefangen haben, dieses Kartenhaus zerfallen zu lassen, was an Tight Ends da war. So, ne, ich glaube, es wurden mehr Tight Ends auch gedraftet als Running Backs. Und dementsprechend, ist das einfach ein ganz, ganz großer Punkt, der dafür gesorgt hat, dass ein Marlin dann so früh gedraftet wurde. Weil klar war, okay, den kriege ich nicht mehr in der dritten Runde.
Es ist verrückt. Wir lieben den NFL-Draft, weil es letzten Endes ist auch nicht vorhersehbar. Ne? Also gut, jetzt Fernando Mendoza irgendwie als First Overall zu sehen, war jetzt, glaube ich, dieses Jahr nicht so super schwierig. Aber danach schon der Nummer 2, David Bailey ist, glaube ich, geworden, sind bei den Hälften der Leute die Mock-Drafts schon kaputt gegangen. Und dann gibt's ja immer auch noch die andere Seite. Dieses Mal waren es Leute wie, keine Ahnung, Nussmeier, der vielleicht sogar auch bei vielen irgendwie schon in der zweiten Runde oder sowas auf dem Zettel irgendwie stand, der ganz tief fällt. Ein Heisman-Trophy-Finalist mit Diego Pavia. Ja. Geht als undrafted Free Agent jetzt zu den Ravens. Crazy, oder?
Ja, es ist absolut, absolut verrückt. Und ich glaube, da muss man auch einfach, ich bin natürlich, würde ich jetzt einfach behaupten, tief in der Thematik drin, wie diese Abläufe ja funktionieren. Ja. Aber das kriegt man dann außerhalb sehr, sehr schwer mit. Aber das ist einfach, weil die NFL, die hat bestimmte Needs. Und wenn du die nicht erfüllst, dann hast du Pech gehabt, weil die haben genug Leute, die sie holen können, die haben auch genug Free Agents, die haben genug Spieler draußen. Das ist ein ja sehr künstlich verknappter Markt und das ist einfach limitiert und das ist ja so gewollt. Und dann passiert es auch, also weil dann spricht das zum Beispiel auch für die Quarterback-Class, so dass die, warum haben wir so eine schlechte Performance, sag ich mal, drafttechnisch bei den ganzen Quarterbacks, warum geht ein Diego Pavia undrafted? Und das ist ja auch das, was man vor der Saison nicht gedacht hat, da wurden auch, also die Leute, die jetzt alle gedraftet wurden, die Quarterbacks, die waren einmal in einer umgedrehten Order, so ungefähr, von ihrem Draft-Stock. Da waren Leute noch im Gespräch, auch ein Kate Klubnik und so, waren da wirklich als First-Rounder im Gespräch und alles so, okay, das ist jetzt diese eine goldene Highschool-Quarterback-Generation. Aber du musst ja auch am College performen, das muss abliefern und das muss auch dann zu den ganzen NFL-Systemen stimmen, das, was sie spielen und, was alles so dazugehört. Und dann kriegen sie auch mal die Combine-Stocks vom NFL-Combine, wo das erste Mal überhaupt alle möglichen Leute die wahren Nummern erfahren von den Spielern, wie groß sind sie wirklich, wie schwer sind sie wirklich. Na, also auch ein Diego Pavia, der wurde ja als 6 feet angegeben.
War plötzlich
also irgendwo
ein bisschen
bei
kleiner.
1,82 Meter, genau, und war 5'9", der ist eher so 1,76. Ja. Und das sind halt alles solche Faktoren, die damit reinspielen. Und um Diego Pavia abzuhandeln, ich glaube, am Ende hatte der einfach also seine große Klappe und so wie der sich nach dem Draft verhalten hat, das wird am Ende auch dazu geführt haben, dass er nicht gedraftet wurde. Also das muss man da auch, glaube ich, sagen. So, da gibt's Charaktersachen, wer weiß, was da alles noch vorgefallen ist, ob sie sich in den Interviews scheiße benommen hat, der hat ja auch keinen Agenten, das heißt, wer hat dem überhaupt Media-Training und Combine-Training und alles gegeben, weil das sind solche Sachen, die organisiert der Agent für dich, muss ja alles dementsprechend theoretisch selber organisiert haben. Ja, und das spricht da alles dann so mit rein und macht's schwer.
Es ist, wie es ist. Vielleicht sind die Glücklichen jetzt die Baltimore Ravens, die einen guten Backup-Quarterback für kleines Geld bekommen haben. Man weiß es einfach nicht.
Ja. Der Scherz ist ja, man sieht ihn ansonsten in Europa, aber um ehrlich mit allen zu sein, den sieht man erstmal in Kanada und dann vielleicht noch in Europa.
Ja, also
ja, wenn es nicht funktioniert, wollen wir ja für ihn nicht hoffen.
Sportlich hat er es ja schon drauf, ne? Also hat ja auch auch mit Wonderbelt insgesamt ganz hervorragende Leistung. Gruß auch da raus an die deutschen Jungs, die da mitgewirkt haben. Cooles Team, haben richtig was auf die Beine gestellt. Wir haben gerade auch noch so ein bisschen, du hast Quarterback-Klasse gesagt. Aber ist die nächstes Jahr nicht dann noch besser? Sprechen wir über Arch Manning vielleicht, keine Ahnung, ist das der Heilsbringer für wen auch immer? Keine Ahnung.
Ja, also das wird die Saison zeigen, so, ne? Da bin ich wie alle Jahre auch recht konservativ und sag am Ende des Tages alles ist zwar Mock und Spaß und so, aber meine ernste Meinung kann ich dazu nicht abgeben, weil man die nicht ernst nehmen kann, weil das, was am Ende des Jahres stehen wird, wenn wir jetzt, ne, so, wenn wir in 6 Monaten oder so herumreden und dann über die Quarterbacks reden, dann wird es eine andere Debatte sein als jetzt, weil wer weiß, wer sich in der Saison verletzen wird, wer weiß, wer so eine Raketenkarriere auf einmal hinlegen wird innerhalb von einer Saison wie ein Fernando Mendoza. Und das kann alles passieren, ne? Wir reden natürlich alle von Arch Manning. So, auf dem liegen die Hoffnungen, auf dem liegt der Druck. Aber der muss auch performen, so, ne? Das hat ja letztes Jahr nicht überzeugt. Und das sind so die treibenden Faktoren hinter sowas. Wer garantiert uns, dass ein Dante Moore fit bleibt und. Und das sind dann am Ende die Geschichten, die einfach, also man wird es erst im Oktober frühestens sehen, was die Anzeichen sind für die gute Draft Class. Und erst im Dezember, wenn die Saison wirklich vorbei ist, die Regular Season, dann wird man wirklich sehen, wer insbesondere bei den Quarterbacks ganz vorne dabei ist. Bei Linern und so ist es leichter einzuschätzen, wegen halt der ganzen, ja, man nennt es Athletic Trajectory, ne? Also einfach wie sich das alles taktet und wie das abläuft und. Aber Quarterbacks wird sich ganz spät erst entscheiden.
Ist schon generell bei den Skill-Positionen, dass sich dann zum Ende sozusagen der College-Karriere nochmal die Wahrheit so ein bisschen irgendwie einstellt. No. Zum Schluss, wenn wir über Arch Manning und so reden, reden wir auch irgendwie über NIL. Wie sehr ist das ein Thema gerade für deutsche Spieler?
Oh, es hält sich leider in Grenzen. Also ich habe ja auch damals, insbesondere wo wir damals 2023 miteinander gequatscht haben, da war ich noch deutlich tiefer im Thema drin, weil ich auch vor 3 Jahren und auch vor 4 Jahren schon versucht habe, in dieser ganzen Agentenbranche Fuß zu fassen. Habe da absolut fantastische Kontakte geknüpft, auch einiges an Deals machen können und mitbewegen können. Aber das größte Problem ist einfach am Ende des Tages die Reglements für Europäer und generell für Ausländer in den USA sind anders als für die Amerikaner. Das betrifft ja sogar schon deren kanadische Nachbarn, die ja wirklich sehr schöne Visafreiheiten im Vergleich zum Rest Europas genießen können. Ja. Und ne, auch allen anderen, sag ich mal, verbündeten Staaten der USA. Selbst die haben da Einschränkungen und steuerliche Themen und so, weil das alles halt in diese Steuerlast fällt und alles in so Bundesebenen und eigentlich alles bis hoch zu Donald Trump dann am Ende führt, der solche Sachen freigeben muss, dass man dann auch die Visa-Regularien ändern müsste für die europäischen Spieler, wenn die mitverdienen. Weil das, was ein europäischer Spieler immer hat am College, das nennt sich F1-Visa. Und das, was er eigentlich bräuchte, ist ein O1B-Visa. Oder halt irgendwas anderes, was so in diese Kategorie Extraordinary Abilities Waiver fällt. So nennt sich das Ganze. Und das kriegst du einfach nicht wirklich als europäischer Spieler, weil die Rahmenbedingung ist, du musst quasi olympionik sein. So, du musst irgendwie auf europäischen Leveln Goldmedaillen oder sonst was gewonnen haben. Aber ein Flag-Football-Spieler ist ja nicht automatisch ein guter Tackle-Football-Spieler und dementsprechend kriegst du als Football-Spieler einfach nicht diese Anerkennung. Aber auch generell ist das einfach ein leidtragendes Thema. Deswegen ist das gar nicht so wichtig, aber es ist trotzdem wichtig, insbesondere wenn du ein Spieler bist, der jetzt irgendwie nur von Power-5-Schools oder so rekrutiert wird, weil ja, es gibt ja Möglichkeiten, Geld zu verdienen, und die Schulen finden auch Wege. Nennen wir es einfach mal so.
Ja. Flag Football hast du gerade selber noch reingeschmissen. Ändert das gerade irgendwas? Ich sag mal, der Hype um Flag Football, was den Stellenwert von Football auch in Deutschland oder in Europa angeht? Also kannst du da aus deiner Recruiting-Sicht das bewerten?
Also ich sehe generell die Flag Football-Geschichte, ne, gespalten, weil das irgendwo ja auch Aufmerksamkeiten von Verbandsleuten und sonst wie und Orga und sowas weglenkt vom Tackle, so, und mein Herzensprojekt ist Tackle, aber nichtsdestotrotz, man sieht viele positive Dinge, und das überwiegt auch alles Negative, muss ich sagen. Das, was da der AVD macht, ist gute Arbeit beim Flag Football, da wird richtig, richtig, richtig gut was umgesetzt. Macht auch an der Stelle Spaß mitzuverfolgen, auch wenn ich selber für Flag selber so gucken jetzt in dem Sinne nicht so Zeit habe, aber es ist einfach cool. Also ich habe das in Hannover, habe ich das sehr gut gesehen, weil wir haben hier die Finals in Hannover zum Beispiel im Sommer. Ja. Das hat dafür gesorgt, dass die Hannover Christies jetzt eine Tribüne haben. Das hilft dem Verein enorm, weil die jetzt natürlich auch ihr Homefield nutzen können, statt externe Stadien für ihre Drittligaspiele zu nutzen. Und das, was da an Förderung reinkommt durch den Flag Football, das hilft ja allen Sparten dann aus den Football-Abteilungen. Und das ist das, was wir auch weiter da mitnehmen müssen im Flag Football. Und das hilft. Also das ist schon, ne, was da an Förderung und so reinkommt, das ist enorm, und was da umgesetzt wird. Und ich hoffe auch, alle Spieler, die da dementsprechend auch in die Flag Football Nationalmannschaften kommen oder in die ganzen Fördermaßnahmen kommen, dass sie auch hoffentlich dadurch die Dinge mitnehmen können wieder in ihre Heimatvereine und einfach das Football Level durch das Coaching dann auch wieder besser machen, weil each one teach one. Und grundsätzlich ist das super, weil da wirklich was in die Strukturen reingeht. Und diese Strukturenstabilisierung und Stärkung durch den Flag Football ist schon eine super Sache.
Ja, spannend. Wir verfolgen das auf jeden Fall. Und ich glaube, wir sind dann auch so ziemlich, wenn ich hier auf meinen digitalen Zettel gucke, recht gut durch. Es sei denn, Emo, ich habe noch irgendwie was vergessen, was wir noch ansprechen wollten. Hast du noch was auf dem Herzen?
Ja, mir fällt noch ein weiteres Lob für Flag Football an der Stelle sogar ein. Ich finde es super, dass sie damit an die Grundschulen rangehen und dass sie damit auch an Kids rangehen, weil vielen Kindern wird zum ersten Mal in einem deutlich früheren Alter der Sport Football im Allgemeinen überhaupt näher gebracht. Und das ist etwas, das haben wir in diesem Maßstab in Deutschland noch nicht gesehen. Und ich hoffe sehr, ne, das muss man einfach abwarten und wirklich auch dann von Flag Football, das in den Tackle Football reinkommt, oder ob sich einfach dadurch eine große Flag Football-Szene entwickelt. Aber ich krieg's ja so, sag ich mal, auf meiner regulären Tagesarbeit mit, und ich krieg's so mit. Es ist deutlich mehr geworden, und die Awareness ist dadurch mehr geworden, auch durch diese Flag Football Fördermaßnahmen, weil sie halt, wie gesagt, dann auch durch die Vereine koordiniert und so auch an Schulen gehen können, Grundschulen, fortführende Schulen und so weiter. Und deutlich mehr Menschen und deutlich mehr Kinder dadurch erreicht werden mit dem Sport Football. Und Flag Football ist auch eine super Sportart in dem Sinne, um beiden Geschlechtern das zugänglich zu machen. Und dementsprechend da nochmal großes Lob für die Arbeit, dass man da diese auch Flag-Programme an den Schulen etabliert, und ich hoffe, das geht auch so weiter und dass das in mehr Städten auch noch sich etablieren kann, weil es zumindest die Awareness vorantreibt. Und durch die Awareness kommen hoffentlich dann auch mehr Leute in die Vereine.
Auf jeden Fall. Ist natürlich im Vergleich zum Tackle Football auf jeden Fall irgendwie auch die niedrigere Einstiegshürde, damit irgendwie irgendwie anzufangen, als sich jetzt direkt irgendwie für Hunderte von Euro Ausrüstung und was weiß ich nicht irgendwie begleitet mit der Angst von Eltern, die möglicherweise dann ja auch eine Rolle spielt. Ne? Darf man glaube ich auch nicht irgendwie ganz außer Acht lassen, weil es ist nicht Hallenheimer, ne, was da auf dem Footballfeld passiert.
Nee, auf keinen
und,
Fall.
Und das ist auch gut so, weil Hallenheimer finde ich, glaube ich, sehr langweilig, wenn ich ehrlich sein soll. Meine Lieblingskategorie in unseren Podcast-Folgen ist ja immer unsere abschließende Frage in die Glaskugel oder Blick in die Glaskugel. Da möchte ich dich natürlich auch mit konfrontieren. Ich versuche ja immer, während des Podcasts so ein bisschen irgendwie zu beleuchten, was könnte die Frage sein, die ich dir irgendwie stelle. Ich möchte das so ein bisschen zweigeteilt machen, weil ich mich nicht entscheiden kann, welche Frage ich dir stellen soll. wenn du in deine Glaskugel guckst, wann siehst du das nächste deutsche Football-Talent, was die College Football Championship gewinnen wird?
Mm.
Und wann auch immer was zuerst passiert, aber
Wer ist denn einer der nächsten Deutschen in der National Football League, jetzt mal von diesem Jahrgang abgesehen?
Ja, also erstmal, wann sehe ich den nächsten Deutschen im College Football Championship Game? Das kann ich gar nicht ehrlich so richtig einschätzen. Ich glaube mal so in 2-3 Jahren könnte es schon wieder möglich sein. Nächstes Jahr sehe ich nicht so unbedingt die Talents bei dem Team, wo ich glaube, dass sie am Ende in der Top 4 landen. Aber es wird immer wieder die nächsten Jahre offen sein, weil wer weiß, wo auch dann schon nächstes Jahr wieder vielleicht irgendwer spielt, ob der dann als Freshman zum Beispiel auch das gewinnt, ne? Wie zählt das alles? Das ist schwer, aber ich glaube schon so 2-3 Jahre ist nicht unrealistisch, dass es da schon wieder passieren kann. Und wer weiß, ne, vielleicht auch schon nächstes Jahr wieder ein Europäer oder zumindest irgendein internationaler Spieler, nicht Amerikaner. Dafür sind die Wahrscheinlichkeiten 20 Mal so hoch wie noch vor 5 Jahren.
Auf jeden Fall. Ja. Die andere Frage, du musst keine zeitliche Rangfolge aufstellen, ja. Aber wenn du dir einen der deutschen Jungs rauspicken würdest, die momentan gerade irgendwo in dem amerikanischen System unterwegs sind, wer wäre das, wo du sagst, ey, dem traue ich das am meisten zu, aus welchen Gründen auch immer?
Also Alex Honig bin ich recht überzeugt, dass das funktionieren könnte. Für 2027 glaube ich, wenn Alex ein gutes Jahr bei Northwestern hat und so, dann geht er in die NFL. Wer weiß dann, welche Runde. Das hängt alles von der Performance ab. Ich sag mal, wenn es nur so mittelmäßig läuft oder zumindest nur statistisch so läuft wie bei UConn, dann ist trotzdem mindestens ein undrafted Free Agent Signing irgendwie drin und dann wer weiß, ob dann schon dementsprechend auch irgendwelche anderen Spieler, kann auch natürlich alles immer passieren durch die IPP-Spots, das darf man immer ja nicht vergessen für die internationalen Spieler, das machen sie auch gerne mit College-Spielern, die nehmen sich nicht nur die Leute aus dem IPP und geben denen exklusiv diesen 11. Trainings Kader-Spot, ne? Also es gibt ja einfach die Regel, dass man hat 11 Spots im Trainingskader, 10 davon kriegen reguläre NFL-Spieler, einer davon ist garantiert von den Internationalen, der dann aber auch theoretisch nicht spielen darf, sonst ändert sich sein Status. Das ist einfach so eine Sache. Dadurch können viele reinkommen. Man muss auch mal gucken, wie zum Beispiel eine Linus Sung jetzt bei Washington State spielen wird, statt bei Vanderbilt. Ne? Von den Maßen her auf jeden Fall, der muss einfach abliefern. Und das sind alles so die Faktoren, die da reinkommen. Also wir haben schon definitiv weiterhin Leute in der Pipeline. Und vielleicht spielt sich auch der ein oder andere nächstes Jahr noch so hoch, dass das funktionieren kann.
Bestimmt.
Und dann muss man einfach mal schauen, ne, wer da auch alleine von den zig Linern und so. Also wenn da einer richtig nochmal einen geilen Job macht, kann gut was laufen. Wer weiß auch zum Beispiel, was ein Hiro Kanu machen wird und so. Und deswegen sind da viele, viele Chancen offen für deutsche Jungs.
Auch sehr cooler Typ. Alex sowieso war bei uns im Podcast. Hiro Kanu war auch vor ein paar Wochen hier. Also alles sehr, sehr spannende Kandidaten. Ich finde ja immer, und deswegen liebe ich unseren Podcast so sehr, dass sie alle so ihre eigene Geschichte halt letzten Endes mitbringen und alle ihren sehr, sehr eigenen Charakter. Und ob das jetzt eben so ein Alex Honig ist, der als Quarterback in die USA geht und vielleicht als Tight End dann am Ende irgendwie in die NFL. Geile Geschichten, die wir da verfolgen dürfen, die wir erzählen dürfen. Und danke dir, Immo, dass du Teil dieser Geschichten bist, weil ich habe, glaube ich, damals gesagt, als ich dich begrüßt habe in der ersten Podcast-Folge, dass du, glaube ich, die meistgenannte Person in unseren Podcast-Folgen bist, ohne Teil dieser Podcast-Folgen zu sein, weil dich irgendwie fast alle Jungs oder die meisten der Jungs irgendwie mal, wie habe ich vorhin schon gesagt, irgendwie am Telefon hatten oder dich auf irgendeinem Footballfeld kennengelernt haben, bei irgendeinem Camp und so weiter und so fort. Danke dafür, für deine Arbeit, die du da machst, um den deutschen Football so ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. Und alles Gute für die Datenbank. Ich bin sehr gespannt, wie gut das ankommen wird. Und natürlich bin ich auf die Top 50 sehr gespannt und auf das, was dann da noch in den nächsten Jahren nachkommt. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, mega. Danke, dass ich hier sein durfte. Und liebe Grüße an alle, die zugehört haben. Danke, dass ihr da eingeschaltet habt.
Sehr gerne. Dankeschön und euch allen da draußen einen guten Tag, eine gute Nacht, wann auch immer ihr dieser Podcast-Folge lauschen werdet. Bis dann.
Jo. Ciao, ciao.
Das war Footballschland. Danke fürs Zuhören. Bitte vergesst nicht, den Podcast zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Football Made in Germany ist ein Projekt, in das wir nicht nur viel Liebe und Fleiß stecken. Wenn du uns helfen magst, die Kosten hierfür etwas zu minimieren, freuen wir uns sehr über deine Unterstützung auf Patreon. Den Link hierzu findest du wie immer in den Shownotes. Mit einem Euro kannst du schon helfen und sicherst dir zudem Zugriff auf Pre-Releases oder Live-Podcasts, bekommst exklusive Einblicke und weitere Goodies.
Footballstand lebt von seinen Gästen. Wenn auch du ein gewisses Football-Talent mitbringst, auf den Schirm der Scouts bist oder kommen möchtest oder sonst irgendwas Geiles rund um American Football machst, melde dich bei uns per X oder Instagram.